Schalke Podcast, der Expertentalk.
Hallo und Glück auf zum Schalke Talk. Nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel, ist ja wieder schon ein paar Tage her. Wir werden das auch nicht mehr nochmal auseinanderpflücken. Das haben andere zur Genüge schon getan. Werden trotzdem darüber uns unterhalten. Und das mache ich heute mit meinem lieben Kollegen von Ruhr24, Marcel. Bitte hallo und Glück auf, Marcel.
Hallo und Glück auf.
Ja, Marcel, wir haben heute, was habe ich auf dem Plan? Ich habe ein schwieriges Umfeld auf dem Plan.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich bin da auch sehr gespannt, weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze einordnen soll, muss, kann, darf. Ich bin da selbst, während ich hier ganz langsam den Regler nach unten sehe, dass die Musik ausfadet. Das war mit viel Gefühl jetzt, oder?
Das war stark.
Heute mal nicht aus unserem Studio. Das Ding ist noch komplett umgebaut. Wahl-Sondersendung am Sonntag, Kommunalwahlen NRW. Damit haben wir uns natürlich auch beschäftigt, besser gesagt unser Verlag oder unsere Verlage. Und deshalb sind wir ausgewichen. Aber das tut keinen Abbruch, denn die meisten hören uns ja. Und die, die uns nicht hören und sehen wollen dazu, können das auf YouTube machen. Und natürlich auf unserer Schalke-Seite vom Medienhaus Bau und der Ruhrnachrichten.
Genau.
Ja, und bei Ruhr24 bestimmt
auch. Bei Ruhr24 auf jeden Fall auch. Genauso in unserer Bass04-App.
Ah, ja.
Auch zu empfehlen. Ladet euch die App gerne runter. Die Timeline. Da lest ihr auch die Artikel der Kollegen. Herr Ruhr-Nachrichten, Recklinghäuser Zeitung.
Wir haben uns heute so ein bisschen kurz drüber unterhalten. Ne? Natürlich sind da alle Medien vertreten. Ne? Alles wird geteilt. Und was wir uns tatsächlich eingestehen müssen, andere sind deutlich schneller. Das ist leider so. Also das kann man aber auch leicht erklären. Sie haben eine ganz andere Manpower, das ist Punkt 1. Und das ist der Punkt. Das ist einfach auch der Punkt. Ne? Die können gerne telefonieren vom Trainingsgelände, das haben wir heute zwar auch gemacht. Und der Kollege sitzt in der Redaktion oder sonst wo und schreibt den Artikel runter. Das ist bei uns etwas schwieriger mit der. Darum bin ich auch so froh, dass du auch ab und zu mal bei uns bist und uns unterstützt.
Immer gerne. Immer sehr, sehr gerne.
Das weiß ich. So, schwieriges Umfeld. Also, ich habe es ja gerade schon angerissen. Sag mir, wie es ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan, ich plöppe, merke ich, es drei Lager gibt momentan. Mhm. Ein Lager, was immer noch sehr, sehr zufrieden ist mit der momentanen Situation beim FC Schalke 04. Ein Lager, was überhaupt nicht zufrieden ist und jetzt schon ziemlich viel rummeckert. Mhm. Und ein Lager, was so ein bisschen in der Mitte ist, die sich von jedem ein bisschen was annehmen. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich auch da drin stecke in dieser Mitte. Ich bin völlig unsicher, was ist das jetzt alles wert, was der FC Schalke 04 hat. Wir hatten heute Vitali Becker zum Interview und da habe ich auch die Einstiegsfrage gestellt. 9 Punkte nach 5 Spielen. Super, die Stimmung auf dem Trainingsgelände, super. Aber hat diese Niederlage gegen Holstein Kiel vielleicht doch was ausgelöst? Bei vielen hat es was ausgelöst. Bei vielen hat ja auch schon nach Kaiserslautern, die haben da schon gesagt, ah, Hertha war ein Ausrutscher und dann Bochum der Sieg, ja, das war Glück und auch der nächste Sieg. Ja, und das ist das Problem. Man kann das so oder so sehen. Die einen sagen, das war Glück, die anderen sagen, das muss man sich erstmal so erarbeiten und die anderen sagen, ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen soll. Marcel, hilf mir doch mal ein bisschen. Wie siehst du denn die momentane Lage?
Ja, ich bin auch eher in dem Lager, das muss man sich erstmal erarbeiten. Also 9 Punkte aus 5 Spielen, das hätte sich ja vorher niemand zu träumen gewagt nach den letzten beiden Jahren. Sind 9 Punkte aus 5 Spielen sind super, sind erstmal ein gutes Polster. Natürlich, über die Art und Weise, da sprechen wir zuhauf, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Das ist natürlich immer so ein Punkt, aber letztlich hast du erstmal 9 Punkte auf dem Konto und das ist super. Aber klar, gegen Holstein Kiel hättest du auch noch Punkte holen können müssen, eigentlich sogar, weil ja, Holstein Kiel war
auch
kein.
Sagen, du hättest gegen Kaiserslautern Punkte holen können.
Absolut, definitiv. Holstein Kiel war auch kein guter Gegner. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man damit umgeht und auch wie man dieses Spiel abgeliefert hat. Aber wenn uns natürlich nach dem Spiel, Beispiel Timo Becker, gesagt wird, ich habe sehr, sehr viele Fortschritte gesehen. Mhm. Da denke ich mir, boah, nee, gegen Kiel habe ich die nicht gesehen.
Mhm. Da sind wir wieder bei der Problematik, ne? Was ist es denn nur alles wert? Das werden wir heute auf jeden Fall auch mit euch besprechen und darum würde ich schon mal unseren Opener für die erste Kategorie spielen. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Ich habe nämlich heute wieder ein neues Panel, das muss ich ja zusagen. Ich sage, jetzt fängt ja schon wieder an mit diesen unterschiedlichen Lautstärken. Aber das Panel, was wir in der Redaktion stehen haben, im Studio, das ist es nicht. Ich hoffe, es funktioniert.
Kurvendiskussion.
Hat geklappt?
Ja, ich habe ein bisschen runtergezogen. Hast du es vielleicht gesehen? Mein Zucken im Finger und ja. Ja, Kurvendiskussion. Und da würde ich ganz gerne mit dem Otto aus der Eifel anfangen. Und der gibt uns mal so einen ganz kurzen Überblick, wie er so das Spiel gesehen hat, wenn ich ihn denn finde. So, und da sind wir nämlich auch schon gleich beim Thema. Hallo René, zur Kurvendiskussion hätte Silla direkt die erste Chance genutzt. Ich glaube, hätten wir mit mehr Selbstvertrauen gespielt und vielleicht einen Punkt behalten. Das können wir uns schon mal merken. Aber so kam es, wie es kommen musste. Kiel geht mit einem abgefälschten Ball ins Tor, in Führung und gewinnt das Spiel, weil sie mehr Spielglück hatten. Bei uns haben wir auch einige Prozente gefehlt. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde länger spielen können. Da wäre keiner reingegangen. Kiel hat sich clever gespielt und uns den Schneid abgekauft und somit auch verdient gewonnen. Zu Sillas Diskussion, dass er nicht ganz bei sich ist und was andere im Kopf hätte, glaube ich nicht. Der Junge hat nur Trainingsrückstand, der kommt noch und macht seine Buden genauso wie Karaman und Gommis. Geduldig bleiben, wenn wir Platz 8 bis 12 erreichen und ohne zittern zu müssen, es ist eine gute Saison. Liebe Grüße von Otto aus der Eifel. Vollkommen richtig, die Einschätzung. Ne?
Absolut.
Das ist eigentlich auch das Ziel gewesen, vor Start der Saison 8 bis 12. Trotz alledem sind viele schon wieder abgewichen. Mhm. Ne?
Ja, natürlich, nach dem Saisonstart, dann warst du auf Platz 2. Mhm. Wir kennen das alle. Schalke fängt direkt an zu träumen. Man steigt auf, man spielt in, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren international. Das ist Schalke 04.
Ja, ganz abwegig ist es ja nicht. Also sorry, also hier mein Freund Klaus Fischer, ne, im Legenden-Talk sagt in jeder Woche den gleichen Satz, jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Wenn wir das mal so ein bisschen positiv ausschmücken, dann kann Schalke ja auch jeden schlagen.
Natürlich.
Und jetzt ist es zweimal nicht gelungen, aber auch nicht, dass man sagen muss, boah, die haben sich wieder abschlachten lassen, die sind in ein Muster zurückgefallen. Das System, was Miron Muslić ja spielt, hat ja schon zumindest hinten Hand und Fuß.
Genau, richtig. Und das sind auch diese Fortschritte, die ich dann tatsächlich ja auch sehe, dass die Defensive besser steht und weswegen 9 Punkte nach 5 Spielen auch völlig in Ordnung sind. Weil in der Hinsicht siehst du Fortschritte siehst du aber noch nicht wirklich im Offensivspiel. Da hapert es noch gewaltig, weil sonst hättest du auch die von Otto angesprochenen Chancen genutzt.
Ja, aber woran liegt es jetzt? Liegt es an dem neuen System? Wir müssen mal darüber nachdenken. Wir hatten in der vergangenen Saison und auch davor echt heftige Probleme mit der Abwehr, über 60 Tore kassiert, aber wir haben aber in der letzten Saison auch vorne ordentlich getroffen. Mhm. Das hat ja natürlich einen Zusammenhang. Aber kannst du jetzt nicht irgendwie aus dem alten Offensivstil und dem neuen Defensivstil irgendwas finden, damit das auch nach vorne funktioniert? Oder würde das Miron Muslić Taktik komplett über den Haufen werfen?
Ich glaube, das wird die Taktik tatsächlich so ein bisschen über den Haufen werfen, weil die Restabwehr dann ja wieder auf sich gestellt wäre. Aber
wir haben ja eine gute Abwehr eigentlich.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch der Punkt, diese Frage stellen wir auch Woche für Woche Miron Muslić. Ich glaube, ich selbst hatte sie auch vergangene Woche auf der PK gestellt. Und er sagt auch, ja, wir mussten einfach unseren Fokus erst einmal auf die Defensive setzen.
Ja,
und das hat er jetzt auch geschafft. Und jetzt dauert es einfach noch ein bisschen, bis sie die offensiven Abläufe drin haben. Jetzt hast du natürlich mit Christian Gummis noch einen neuen Spieler mit dabei, der viel Potenzial, wie ich finde, mitbringt, der auch gute Ansätze direkt gezeigt hat. Ein sehr körperlicher Spieler auch. Aber es braucht einfach, um diese Spielidee noch weiter zu entwickeln. Allerdings muss man auch mit dazu sagen, bei Miron Muslić war von Anfang an klar, für was für einen Fußball er steht. Stichwort Gegenpressing, Stichwort viele lange Bälle, vorrangig auf den zweiten Ball gehen. Und das ist ja genau das, was man jetzt gerade auch auf dem Platz sieht. Deswegen ist dann letztlich die Frage, und das kann uns letztlich nur Miron Muslić beantworten, wie stellt er sich wirklich den Fußball vor, den Schalke 04 künftig spielen lassen soll? Und diese Antwort hat er uns noch nicht so komplett gegeben.
Ja, siehst du, auch da sind wir in der Luft. Wir hängen irgendwie total in der Luft und ich kann mich irgendwie nicht anschließen, in welche Richtung ich gehen soll. Ich würde gerne optimistisch in die Zukunft blicken. Das tue ich ja auch und das wissen ja auch unsere Hörer dass ich da relativ positiv gestimmt bin. Und aber wenn ich jetzt mir die aktuelle Situation mal vor Augen halte, wir hätten theoretisch jedes Spiel gewinnen können, um es mal ein bisschen zu betonen. Wir haben ja drei Spiele haben wir gewonnen, zweimal verloren. Wir hätten aber auch jedes Spiel zumindest Hertha unentschieden und die anderen Spiele verlieren können. Also das war ja nicht völlig unmöglich. Also die Waage war ja nicht so weit weg. Und dann kommt für mich die große Problematik, das Testspiel gegen Gladbach. Da bin ich gegen Gladbach. Sorry, wir wissen momentan, was Gladbach für Probleme hat. Ne? Die haben jetzt Trainer entlassen. Die haben wie viele Spiele in Folge nicht gewonnen, weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Ich glaube, der Kollege Frank Kleschinski, der da ganz gut informiert ist, sagte heute etwas von 10 Spielen.
Ne? So. Wir haben da nicht gut ausgesehen. Wir haben 2-0 verloren.
Ja, gut.
Es war ein Testspiel, ja.
Genau, es war ein Testspiel, es wurde viel ausprobiert. Gladbach ist immer noch ein Bundesligist.
Was wurde probiert? Das habe ich nicht erkennen können.
Im weiteren Spielverlauf, in der zweiten Halbzeit, waren schon sehr, sehr viele Ersatzspieler auf dem Platz. Stichwort Armin Younes, der dann auch nochmal ein bisschen mitkicken durfte.
Lass uns den
mal
zur Seite stellen, weil über den werden wir auch
genau,
sprechen.
Genau, auch viele jüngere Spieler. In der ersten Halbzeit, ja, sah es schon eher nach Stammelf aus. Allerdings war es zum Beispiel auch ein Christian Gomis, der hat vorher, glaube ich, einmal trainiert und stand dann direkt im Testspiel auch auf dem Platz. Und man darf halt nicht vergessen, Gladbach ist ein Bundesligist. Da standen auch wirklich viele, viele gestandene Bundesligaspieler auf dem Platz. Man muss sich bedenken, in der B11 von Gladbach, wo, glaube ich, 13 Nationalspieler oder so gefehlt haben, ist auch immer noch ein Florian Neuhaus zum Beispiel. Wir kennen alle die Geschichte um ihn, aber trotzdem, das ist ja wirklich ein guter Bundesligaspieler. Der taucht dann da auch nur noch in der B11 auf und das ist dann schon was anderes gegen das Zweitligaschalke.
So, trotzdem werde ich da ich werde daraus nicht schlau und wie gesagt, ich hadere mit mir seit Tagen, weil ich nicht weiß, ist das alles gut? Sind wir auf einem richtig guten Weg oder sind wir auf einem Weg, der uns halt in der Abwehr, in der Defensive deutlich verbessert hat? Das ist auch wirklich gut, aber theoretisch könntest du auch mit dieser Taktik, wenn sich da nach vorne nichts tut, die Saison über echt Probleme kriegen. Und dann ist auch das ausgerufene Ziel, gesichert Mittelfeldplatz, schwierig. Und viele sagen auch, das wurde mir auch so nachgetragen und das habe ich auch ganz kurz mal so nachgedacht, jetzt sind wir nicht mehr diese Mannschaft, wie gegen Hertha BSC gespielt hat, mit diesen Überraschungsmomenten. Die Gegner wissen jetzt, wie Schalke spielt. Die stellen sich da besser drauf ein. Siehst du das auch so oder kann man sich auf sowas gar nicht einstellen?
Doch, auf jeden Fall. Letztlich kannst du dich irgendwo ja auf jeden Gegner einstellen in gewissen Punkten und tatsächlich genau das hat Timo Becker auch betont nach dem Spiel, dass er auch sagte, Holstein Kiel wusste genau, wie wir spielen und hat sich da gut drauf eingestellt und das hat man ja auch gesehen, dass Schalke da nicht ganz so zur Entfaltung kam und auch bei den langen Bällen oder auch bei den Flanken gar nicht wirklich zur Entfaltung kam. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Flanken oder Standards Schalke reingeschlagen hat. Ja. Und ich glaube, wir können an einer Hand abzählen bei den Hereingaben, wo überhaupt ein Schalker dann an den Ball kam. Also da haben sie sich tatsächlich schon gut drauf eingestellt. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo die Gegner dann von profitieren könnten im weiteren Verlauf. Da muss Schalke einfach noch viel, viel mehr Variabilität haben, viel mehr Ideen. Aber da sind wir eben beim Offensivspiel, wo es noch nicht so ganz fruchtet und da ist natürlich die Frage, was fehlt letztlich jetzt? Fehlt dann irgendwie spielerische Finesse oder muss man einfach dieses Spielsystem, was Miro Muslic jetzt hat, einfach noch auf ein besseres Fundament stellen?
Wir schauen mal oder hören besser gesagt, was der Jatti aus Wattenscheid sagt. Ich glaube, der Jatti sollte eine eigene Kategorie kriegen. Ja, irgendwie so Jatti sagt. Wir hören mal rein.
Glück auf, René, der Jatti aus Wattenscheid hier. So, heute möchte ich mal zunächst mit den positiven Dingen anfangen. Also hätte uns vor der Saison jemand gesagt, wir haben nach 5 Spielen 9 Punkte, hätten wir das 1:1 unterschrieben. Und am Ende des Tages haben wir sogar, glaube ich, mehr Punkte als in der letzten Aufstiegssaison. Die Abwehr ist wirklich stabil und lässt kaum Chancen zu. Und das Wichtigste auch noch, die Fans stehen hinter dem Team, was man am Samstag auch nach dem Spiel dann auch nochmal gesehen hat. Aber zur Wahrheit gehören da natürlich noch viel mehr Dinge. Zum Beispiel, dass wir bislang kein einziges Spiel gegen eine Top-5-Mannschaft der zweiten Liga hatten, also Top-5 heutiger Stand. Und drei unserer fünf Gegner auf den letzten fünf Plätzen der zweiten Liga-Tabelle momentan wiederzufinden sind. Sprich, wir hatten dann, was den Spielplan angeht, vielleicht doch ein bisschen Glück, was am Anfang nicht so aussah von den Namen her, aber wie sich es jetzt rauskristallisiert hatte, hatten wir da vielleicht doch Glück. Ja, und dann finde ich es sehr fatal, dass wir uns einzig auf Silla und Karaman verlassen, was die Sturmhoffnung angeht. Also im Moment performen leider beide nicht so wie letztes Jahr in der Hinrunde. Ne? Also Silla, den sieht man ja während des Spiels eigentlich nie. Ne? Er wurde ja nicht umsonst schon das Phantom genannt und war dann da und knipste mal. Ja, das Knipsen, das ist das, was momentan fehlt. Ja, und bei Karaman, der ist auch, ich glaube, der ist noch weiter weg von der Form, wie er sie letztes Jahr in der Hinrunde hatte. Ja, man sagt immer, der war verletzt, keine Vorbereitung, aber diese Kurve, die nach unten zeigt, hat ja eigentlich schon im letzten Drittel der vergangenen Saison angefangen. Ich kann auch nur noch mal raten, mal nachzuschauen, wann Karaman das letzte Tor aus dem Feld heraus für Schalke geschossen hat. Also den Elfmeter gegen Dresden jetzt mal weggelassen. Das ist ein paar Monate her. Aber da machen wir uns mal auch nichts vor, wenn die beiden so treffen würden wie in der Hinserie des letzten Jahres und die Abwehr so steht wie in diesem Jahr, da reden wir auch über ganz andere Ziele, als das wir ausgegeben haben. Und deswegen bin ich bis dato eigentlich mehr als zufrieden, auch wenn noch nicht alles passt. Ich gehe davon aus, das kommt noch und auch die beiden werden wieder ihre Tore erzielen. So, in dem Sinne, Glück auf, einen guten Podcast und wir hören uns.
Ja, erstmal werden wir uns nicht mehr hören, weil der Jatti nämlich auch, ja, hier alle in Urlaub. Du gehst in Urlaub nächste Woche, verdientermaßen. Ja, Jatti natürlich auch verdientermaßen. 3 Wochen geht es für den über den Teich, hat sich schon mal abgemeldet. Also
stark.
Ja, ne, wir werden wahrscheinlich nichts vom Jatti hören die nächsten 3 Wochen. Ja, du hast gleich den Finger gehoben, hast gesagt, hier, ne, genau so ist es. Wir haben alle gesagt, wow, diesen Saisonstart, den Schalke da bewältigen muss mit diesem Auftaktprogramm, da werden wir wahrscheinlich den ersten Punkt in Dresden holen. Ja. ich war da tatsächlich nicht so mit. Ich habe gesagt, warum denn jetzt nicht Bochum früh kriegen? Die sind abgestiegen, die müssen sich selbst erstmal finden. Dann lieber am Anfang, als dann irgendwo zur Saisonmitte. Jetzt natürlich der große Umbruch beim VfL. Gestern Hecking und Dufner entlassen. Da wird einiges passieren. Ausgerechnet vor dem Krisenduell. Ne? Ich glaube, die spielen gegen Nürnberg. Ne? Kann das sein?
Genau, richtig. Wir hatten schon am Wochenende rumgescherzt, es könnte so in Richtung Entlassico gehen.
Ja,
okay. Aber
Anfang hat
der VfL gemacht, hat schon den Anfang gemacht.
Ja. Also da bin ich auch tatsächlich, wenn man das nur so betrachtet, bin ich auch sehr, 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 sehr zufrieden mit der Punkteausbeute. Aber wie die entstanden sind, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und Silla und Karaman, wenn die so performen würden wie in der Vergangenheit, haben wir auch angesprochen, geht mit diesem System nicht so ganz. Aber die sind beide sehr weit weg.
Definitiv sind beide sehr weit weg, wobei man bei Silla natürlich einschränken muss. Er hat ja die Chancen. Er nutzt sie einfach nur nicht. Also ja, das ist da ist dann wirklich, wie auch schon gesagt, die Frage, woran liegt es wirklich? Also ich glaube auch nicht, dass es bei, nee, ist ein bisschen anders als Otto, glaube ich, hat es ja gesagt, dass es bei Silla auch an den Reisestrapazen liegt. Ich glaube, da schwirrt noch viel, viel mehr im Kopf rum, weil die letzten Wochen, die haben schon sehr viel mit ihm gemacht und man muss sich in ihn ja auch einfach mal reinversetzen. Also Musa Silla wollte wechseln, definitiv. Er wollte weg von Schalke 04, einfach weil er den nächsten Schritt machen möchte. Nicht, weil Schalke 04 so schlecht ist oder Schalke 04 nicht mag. Im Gegenteil, er spielt auch weiterhin gerne hier. Aber er möchte einfach unbedingt den nächsten Schritt machen, wie es ihm ja auch schon beim Transfer nach Schalke.
Bist du dir sicher, dass er gerne hier spielt?
Ja, doch, glaube ich schon.
Ja? Woran machst du das fest? Also dieses Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Du beobachtest ja auch die Spieler. Das machen wir ja alle. Ja. Und dann weiß ich nicht, was. Ich habe also, da so den Eindruck, dass er dann doch ja nicht so voll bei der Sache ist.
Das ist gut möglich, aber ich schätze ihn schon so als Typen ein, dass er in der Hinsicht halt gerne hier spielt, weil er trotzdem weiter Leistung zeigen möchte, um sich halt weiter zu empfehlen. Natürlich ist es jetzt ein Unterschied zwischen dem Musa Silla und einem Timo Becker oder Max Krüger, die halt bekennende Schalke-Fans sind, die für den Verein leben, das alles ausstrahlen und einfach wirklich ihr Herzblut hier ausschütten, das macht Musasilla nicht, nein. Aber
vielleicht hänge ich da die Ansprüche zu hoch, das, in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall.
Ja, aber worauf ich dann letztlich hinaus wollte, das macht alles schon was mit einem im Kopf, weil Musasilla ist am letzten Tag, am Deadline Day, er ist hier in der Geschäftsstelle aufgekreuzt, ihm wurde gesagt, hier, es gibt auch Interessenten an dir, Valencia war dran, Valencia wollte ihn haben, haben aber nicht die passende Ablösesumme geboten. Mhm. Und Schalke 04 wollte Musasilla nicht verramschen. Das ist natürlich für einen Spieler dann auch schwierig, damit umzugehen, zu sagen, ja, ey, hier, wir haben vielleicht 2 Millionen zu wenig geboten, wir können dich nicht abgeben, du musst jetzt hier bleiben, obwohl er eigentlich gerne weg möchte. Das macht was mit dir. Und dann war er bei der Nationalmannschaft und kam dann jetzt wieder, keine einfache Situation. Und man darf auch nicht vergessen, er war vorher schon in Dresden ja auch schon raus, weil er wegen Transfergesprächen freigestellt wurde. Also er war schon längere Zeit dann auch nicht mehr ganz da. Ja, die Hundegeschichte, absolut, die kommt auch noch mit dazu. Er war schon länger mit dem Kopf nicht mehr so ganz hier und muss sich jetzt erstmal dann wieder umstellen und wieder den vollen Fokus auf Schalke 04 richten, dass er hier wieder Leistung bringen kann. Ob das jetzt letztlich, wir können es ja nicht sagen, wir stehen ja nicht auf dem Platz, ob das jetzt eine Auswirkung hat, wenn er vorm Torwart steht, ob er die Chance jetzt reinmacht oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht so der letzte Prozentpunkt dann, der fehlt, warum er diese Chance nicht nutzt. Wobei man auch wieder dazu sagen muss, er hatte auch vergangene Saison schon Chancen, die er liegen gelassen hat, wo wir alle dachten, ey, das kann doch nicht sein. Der hat so viele Tore gemacht und dann trifft er das leere Tor nicht. Mhm. Also von daher, da fehlt vielleicht dann wirklich tatsächlich das Glück. Und auf der anderen Seite, Kenan Karaman, der ist wirklich weit hinter seiner Form. Also da bin ich auch sehr, sehr erschrocken, welches Bild er aktuell abgibt. Er passt überhaupt nicht zu der Spielweise. Und er hatte jetzt in dem Spiel eine Chance oder eine Möglichkeit, es war nicht mal eine Chance, wo er mal so ein bisschen sein Können aufblitzen lassen hat. Da ist er dann von der linken Seite in den Strafraum reingedribbelt, hat, glaube ich, noch irgendwie 4, 5 Übersteiger gemacht, kam dann nicht mehr zum Schuss, weil er blockiert wurde und wollte ihn dann querlegen. Ja, und mit dem Verteidiger den Ball einfach nur ganz simpel in die Füße. Das ist wirklich nicht der Kenan Karaman, wie wir ihn kennen. Und da sehe ich dann 2 Gründe. Einmal tatsächlich die Verletzungspause, weil ihm fehlt einfach diese Vorbereitung, ihm fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit, das merkt man, da fehlen noch so ein paar Prozentpunkte. Und auf der anderen Seite halt auch die Spielweise, die Kenan Karaman nicht so entgegenkommt, weil ihm nicht der Ball in den Fuß gespielt wird, sondern der Ball wird über ihn hinweg gespielt, sodass erstmal beispielsweise Musasilla ins Kopfballduell gehen muss, das in der Regel verliert, und dann muss Kenan Karaman hinterhergehen, ins Gegenpressing gehen und sich den Ball erobern. Das klappt noch nicht so gut.
Peter Remmert würde ich kurz einwerfen, der war heute beim Training voll dabei.
Ja.
Und weiß nicht, ob er eine Option schon für Magdeburg sein könnte. Also im Kader kann ich mir schon vorstellen.
Das kann gut sein.
Aber das wären ja dann Alternativen, ne? Also tatsächlich sagen, okay, Silla erstmal raus und dafür Peter Remmert rein und vielleicht auch Kenan Karaman rausnehmen und da ein bisschen umstellen.
Also bei Silla, glaube ich, tue ich mich weniger schwer, ihn dann auch auf die Bank zu setzen, weil du hast einen Christian Gomis geholt, der durchaus dann da in der Sturmspitze dann auch spielen könnte, und Peter Remmert dann, wie er es gegen Hertha gemacht und auch noch gegen Kaiserslautern, dann eher so als hängende Spitze auf dieser Zehnerposition. Ich glaube, Kenan Karaman kann Miron Muslic nicht aus der Startelf rausnehmen. Der hat so ein großes Standing, er ist der Kapitän. Da wird er, glaube ich, ein großes Fass aufmachen, wenn er Kenan Karaman auf die Bank setzen würde.
Okay, dann müssen wir leider jetzt schon eine Personalie ansprechen. Es würde jetzt ganz gut passen. Miron Muslic hat natürlich selber sich auch ein Standing aufgebaut. Und ich habe so das Gefühl, wenn der Mann sagt, das ist mein Plan und den werde ich auch so durchsetzen, dann vertraue ich dem Mann momentan. Und denke mir, okay, sein Plan, den wird er auch so durchsetzen. Und alles andere, die Nebengeräusche, die lässt er auch komplett abfallen. Bei Kenan Karaman bin ich mir nicht so sicher, aber bei Armin Younes bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Der wird ja jetzt teilweise gefordert, oder viele sagen ja, warum nicht so einen genialen Kicker wie Armin Younes reinwerfen, der auch mal diesen tödlichen Pass spielen kann. Ja, der kann wirklich was am Ball. Aber liebe Leute, wer den jetzt fordert, frage ich mich tatsächlich, hat der die anderen Spiele nicht gesehen, wo er gespielt hat? Also da fängt schon an bei der Fitness, bei der Kondition. Der ist nach 16 Minuten platt. Da geht gar nichts mehr. Und wie viele Spiele hat er gemacht, wo wir gesagt haben, wow, das waren Spiele dabei, absolut. Ja. Aber es war die Mehrzahl deutlich weniger. Und ich möchte aber auch nicht beurteilen, wie das Verhältnis zwischen Muslic und Armin Younes ist. Aber heute eine Bemerkung die ich mir machen darf. Ich beobachte ja immer so gerne. Und heute kam halt die Mannschaft auf den Platz und Miron Muslic klatscht jeden Spieler ab, begrüßt den, ne? Den einen herzlicher, den anderen nicht. Ist ja auch völlig normal, will das auch überhaupt nicht werten. Aber die Begrüßung zwischen Miron Muslic und Armin Younes, die war schon
kalt.
Kühler. Ne? Also das auch da muss ja irgendwas sein. Und wer sich mit der Vita von Armin Younes beschäftigt hat, der wird vielleicht, wir haben uns heute auch ein Video angeguckt, auch ein Video gesehen haben, wie Armin Younes mal bockig auf der Bank saß bei Ajax. Ne?
Genau, bei Ajax hat eine Einwechslung in den Schlussminuten unter Erik ten Hag verweigert.
Ja,
deswegen Armin Younes passt für mich einfach nicht zu diesem Spielstil von Miron Muslic. Das hat Miron Muslic auch klar gesagt. Er setzt auf andere Spielertypen, die besser dazu passen, und das ist die simple Erklärung. Und ich glaube, Armin Younes würde man auch keinen Gefallen tun, in diesem Spielsystem den jetzt reinzuwerfen, weil auch aus konditioneller Sicht, er würde nach wenigen Minuten wirklich ordentlich pumpen. Das tut mir ja auch leid. Er ist Profifußballer, er hat natürlich auch dafür zu sorgen, dass er die nötige Fitness hat. Aber es reicht einfach nicht, um 90 Minuten dieses Spiels auszuleben. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange er dann durchhalten würde. Das ist ja auch total
vermessen. Da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, dann pack ihn doch auf der Bank wenigstens. Und dass du dann zum Schluss reinpackst und dann sitzen andere Spieler auf der Bank, wo du sagst, da wird der eh nicht eingesetzt.
Das wäre durchaus ein Thema. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht so ganz, warum
die Zwischenmenschenbesetzung
wahrscheinlich aussieht. Genau, weil wir haben uns heute auch beim Training darüber unterhalten. Beispiel: ein Henry Matriciani sitzt auf der Bank, wo man ganz genau weiß, der ist in der Rangfolge so weit hinten, bis Henning Matriciani eingewechselt wird, da müsste ganz, ganz viel passieren. Da könnte man vielleicht auch eher ein Armin Younes auf die Bank setzen. Aber jetzt haben wir auch angesprochen, Peter Remmert kommt zurück. Da wird Armin Younes auch wieder weiter in der Rangfolge zurückfallen. Deswegen ist auch eine Bankbesetzung folglich sehr unwahrscheinlich.
Was ich Ihnen aber nicht absprechen möchte, das habe ich heute auch beobachtet, der setzt sich im Training schon ein, also der gibt schon Gas. Also der macht da ordentlich mit.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, also in der Hinsicht kann man ihm nichts absprechen, der hat auch Bock und er hat sich ja auch gezeigt im Testspiel gegen Gladbach, soweit er es konnte, aber er tut sich einfach mit dieser Spielweise sehr schwierig, weil er war vielleicht früher mal der Spieler und dann bei Ajax hat er früher ähnlich gespielt, auch auf dieses Gegenpressing-Prinzip. Aber da war Armin Younes auch ein paar Jahre jünger. Das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Gehen wir mal weiter bei uns im Text. Christoph Kettler, auch ein regelmäßiger Beteiligter unseres Podcasts, hat geschrieben: Ich fand das Spiel unserer Mannschaft gegen ein gutes Kiel gar nicht so schlecht. Das 0:1 fiel durch einen groben Schnitzer von Sanchez, was Kiel natürlich in die Karten gespielt hat. Offensiv ging im letzten Drittel relativ wenig, was Gründe hat. Also er benennt es ganz klar, Karaman hat die komplette Vorbereitung verpasst, Silla hat dieses Wechseltheater und wenig integriert, Gomez ist erst ein paar Tage da. Der Kader hat aber kaum offensive Alternativen. Die kommen ja jetzt hoffentlich so langsam wieder zurück. Wir brauchen unbedingt ein Tor und der Trainer muss Gantenbein, Kurucay, Lassme und Bachmann bringen. Ja, die alle ihre Stärken gegen den Ball haben. Wir leiden halt immer noch unter dem Transfer vor Baumanns Zeit. Leider kamen die Standards auch noch schlecht, dann verliert man halt so ein Spiel. Insgesamt ist es jedoch ein gelungener Saisonstart und wenn wir von großem Verletzungspech verschont bleiben, werden wir eine gute Saison spielen. Glück auf. Danke, Christoph. Ja, er ist auf jeden Fall noch total positiv. Da bin ich auch, aber ich bin halt in dieser Mitte und möchte mich nicht entscheiden, weil ich auch Angst habe, dass das doch falsch betrachtet wird, als es augenscheinlich rüberkommt. Diese 9 Punkte sind toll, aber wie sie zustande gekommen sind, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, da muss man noch abwarten. Es sind jetzt 5 Spieltage. Das ist wirklich noch schwer zu urteilen, wie wir beide ja schon sagen. Wir sind auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung und deswegen, da muss man einfach noch ein bisschen abwarten. Jetzt kommt beispielsweise mit Magdeburg wieder ein Gegner, der auch keinen guten Saisonstart hatte, dann ist ja auch wieder die Frage, was sagst du dann nach Magdeburg? Sagst du dann auch, ja gut, jetzt hatten wir wieder einen Gegner, der nur unten drin stand, ist immer noch nicht so aussagekräftig. Nee, wenn du da gewinnst, hast du 12 Punkte, ist super.
Damit haben wir, glaube ich, aber auch schon die Frage, oder besser gesagt, die Aufforderung von Sebastian Krane für irgendwie halb erfüllt. Irgendjemand hat den Trainer doch auch angesprochen auf Younes. Kann das sein? War das nicht schon so? Oder ist das der Plan, dass wir das jetzt machen in der nächsten Zeit? Hier, der Sebastian.
Über Armin Younes wurde zuletzt schon mal gesprochen. Vor Kaiserslautern hatte Miro Muslic schon mal ganz deutlich bei der Pressekonferenz über die Situation von Armin Younes gesprochen.
Aber Sebastian hat geschrieben, moin, könnt ihr den Trainer noch einmal vielleicht dezidiert auf Younes ansprechen? Ich verstehe wirklich nicht, wieso er nicht mal eine Chance bekommt, gerade bei so einem Spiel wie gestern. Also gegen Kiel hätte er der Mannschaft so gut getan, weil er ein Spieler ist, der technisch allen anderen überlegen ist und auch Lösungen mit Ball findet, indem er einen Doppelpass spielen kann und auch mal einen Gegner stehen lässt, etc. Ich verstehe nicht, wie der Trainer so da engstirnig sein kann und das nicht wahrhaben will. Ja, das ist die große Frage, die haben wir ja auch gerade schon diskutiert. Ist es so, weil es der Trainer nicht sehen will, oder hat der Trainer wirklich seine Gründe und sagt, das wird nicht funktionieren?
Genau, also er hat wirklich damals gesagt, er setzt auf Spieler, die zu seinem Spielsystem passen und auch zu seinem Slogan aggressiv, intensiv, mutig. Und da sieht er Armin Younes einfach nicht als passend für.
Wir haben jetzt eine Nachricht vom Dirk aus Hamm. Der hat natürlich voll übertrieben mit 4:07. Er gibt aber auch am Anfang eigentlich das wieder, was jetzt alle anderen bis jetzt eher gesagt haben. Und ich hatte mir gesagt, ich steige mal ein bei 2:27. Da geht es nochmal um Karaman und Gomis. Hören wir mal rein. Gucken, ob man sie ja aufdreht.
In der Luft in dem System, ne? Er ist nicht mehr so der Denker und der Lenker, so, ne? Gut. Ihm fehlt natürlich noch, bis er bei 100% ist. Aber ich glaube, in dem System geht er meiner Meinung nach für mich ein bisschen unter. Der neue Gomis, gute Ansätze, schnell, hat fast jeden Kopfball gewonnen, hat die Bälle auch gut teilweise weitergeleitet, technisch sehr versiert, hat man schon gesehen. Hat Potenzial angedeutet, sage ich mal. Ansonsten muss ich sagen, mir fehlt einfach aus dem Mittelfeld, war Usi immer ein Arbeiter vor dem Herrn bis zur letzten Minute. Schallenberg, ja, als Sechser macht er das, was er machen muss, fällt aber auch nicht großartig auf. Mir fehlt aber dieses spielerische Element im Mittelfeld. Ja? Du hast einen Gomis, du hast einen Süller vorne, das sind schnelle Stürmer. Die müssen aber auch eingesetzt werden dementsprechend. Ja? Von wem sollen die besser denn kommen aus dem Mittelfeld? Ja. Ja? Und Karaman hängt in dem System, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, in der Luft. Das wird so kein Karaman mehr, so wie wir ihn kannten vor seiner Verletzung. Ich habe auch mit mehreren Experten gesprochen. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, das war's von meiner Seite. Wir sind noch im Soll mit 9 Punkten. Fahren jetzt nach Magdeburg, habe ich keine Angst vor. Ich habe es in Bielefeld gesehen. Defensiv anfällig, nach vorne, naja, geht nicht viel. Spielerisch im Mittelfeld nicht so schlecht. Sieht mal ganz gut aus. Aber ein Punkt müsste möglich sein, dann zu Hause führt, musst du schlagen, ganz klar. Und dann sind wir weiter im oberen Drittel und dann schauen wir mal. Glück auf euch, einen guten Podcast, bis dann, ciao, ciao. Scheiße, doch 4 Minuten.
Ja, aber sehr sympathisch. Der Anfang war auch cool, du machst es so mit so einer gelassenen Stimmung und so trocken. Aber ich habe die leider erst zu spät gesehen und da war ich schon in meinem roten Faden von der Podcast-Vorbereitung. Und ja, dann haben wir ja schon viele Sachen auch besprochen. Ja, also er schreibt Karaman quasi schon ein bisschen ab und hofft auf Gomis. Ich habe tatsächlich, hast du noch einen Eindruck gegen Kiel? Fandst du es auch gut?
Gomis, meinst du? Ja, doch, also in Ansätzen. Mhm. In Ansätzen fand ich schon gut. Ich war dir auch schon gut gegen Gladbach, da war ich auch vor Ort, habe das Spiel gesehen. Und da hat er schon viel gezeigt. Er ist halt wirklich, er ist ein sehr körperlicher Spieler. Er ist jetzt nicht der Größte. Er ist, glaube ich, so ziemlich gleich groß wie Musa Sylla. Aber bringt noch mehr Körperlichkeit einfach mit und setzt das wirklich gut ein, eben auch in Kopfballduellen. Und er hat auch im Zusammenspiel mit Finn Porath auf der rechten Seite durchaus schon ein paar Kombinationen gezeigt und einige Ideen, dass er Schalke auf jeden Fall weiterhelfen kann. Aber er ist noch so kurz da. Für ihn ist die Spielweise auch komplett neu. Das braucht einfach noch ein klein bisschen.
Finn Porath ist auch ein gutes Stichwort. Weiß ich nicht, rechts hat er mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also er macht irgendwie eine gute Arbeit, aber geht nach vorne nichts. Ich meine, geht auf egal wo, geht nicht viel nach vorne. Aber irgendwie auf rechts, weiß ich nicht. Er hat links gespielt, ne, glaube ich, in Kiel.
Er hat auf allen möglichen Positionen tatsächlich gespielt. Also er hat mal links gespielt, er hat mal rechts gespielt, mal ein bisschen offensiver, mal ein bisschen defensiver. Er hat auch mal im zentralen Mittelfeld gespielt, wo er aber auch sagt, da fühlt er sich auch nicht so komplett wohl. Am wohlsten fühlt er sich schon auf außen. ja, nach vorne fehlt noch der Zug, das stimmt. Aber das ist ja wieder das generelle Schalke-Problem, wie du auch sagst. Wo er sich auf jeden Fall verbessern muss, sind die Standards. Ich glaube, er hat gegen Kiel nahezu jeden Standard geschlagen und da kam halt nichts an. Also da muss er sich deutlich verbessern, die müssen viel, viel besser reinkommen. Aber ja, auch im Offensivspiel war es über die linke Seite, über Vitali Becker, war es deutlich aktiver als das, was Finn Porat angeboten hat.
Ja gut, es muss sich sowieso alles noch finden. Wir haben 5 Spieltage absolviert. Auch das müssen wir klar festhalten. Mit 9 Punkten stehen wir wirklich gut da. Und ich versuche mich einmal selber zu pushen. Ihr merkt das, aber ich...
Du planst quasi innerlich schon die Aufstiegsfeier.
Nee, das nicht. Also das tatsächlich nicht. Ich hätte nichts gegen, auch, und das ist ja nicht völlig unmöglich, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Es ist doch nicht unmöglich, dass du auch mit so einem Spielsystem, wo du nichts zulässt, wo halt nicht Timo Becker blöd rein in den Ball reinrutscht und Loris Karius quasi vielleicht auch einen Fehler macht, aber ich glaube, der war einfach so überrascht, dass der Timo da noch kam.
Ja, der war so.
Sonst hätte er genau den Ball gehabt, glaube ich. Ich bin mir sehr sicher. Und gut, der Fehler von Sanchez voraus.
Genau, das ist dann so.
Aber alle stützen sich auf Sanchez jetzt, weil er diesen Fehler gemacht hat.
Das ist diese Kette dann, ne, die da entsteht. Ja, nee, finde ich auch ein bisschen zu hart. Also ja, natürlich war es ein Fehler, aber
ja, wahrscheinlich
man nicht,
auch vorher war ein Fehler. Und das,
genau, man darf es dann nicht übertreiben, weil Felipe Sanchez hat danach tatsächlich ein ordentliches Spiel gezeigt, hat auch viele gute Aktionen gehabt. Aber klar, es war die spielentscheidende Szene, weswegen halt die Bewertung dann eher nicht ganz so gut ausfällt, weil er halt diese spielentscheidende Szene
mit verursacht hat. Ja, aber da kannst du ja auch den Loris Karius einen Vorwurf machen und sagen, ey, der muss einfach mehr schreien und sagen, Timo, renn da nicht rein, ich hab den. Oder ein Timo Becker muss die Spielsituation doch einschätzen können, okay, Loris kommt raus, da grätsche ich jetzt nicht voll rein.
Andererseits hätte Timo Becker den Ball aber auch ablocken können.
Ja,
ne? Was er auch wollte.
Man kann ja jede Szene auseinanderknüpfen.
Ja, richtig.
Und für Felipe Sanchez würde ich tatsächlich sogar meine Hand ins Feuer legen. Ich mag den echt gerne. Ich mag, wie er spielt, nicht immer so, weil er manchmal drüber ist. Und die Gefahr
ist natürlich auch jetzt dann da. Ein, zwei Szenen wieder. Ja.
Ja, die Gefahr ist ja da, aber er haut sich rein. Und das ist, und er ist, glaube ich, auch neben dem Platz einfach ein super Typ.
Ja, ist ein sympathisches Kerlchen, auf jeden Fall.
Also, er mit Mauro zusammen, da habe ich letztens ein Video gesehen, da ging es um das Rating, FIFA-Rating. Mhm. Ich habe mich kaputt gelacht. Er ist einfach ein sympathischer Typ, einfach nett. Also, ich wünsche ihm, dass er da weiterhin seine Möglichkeiten bekommt. Und Kurucay mag ich gar nicht beurteilen, tatsächlich. Da bin ich auch ein bisschen überrascht. Was ist es? Training überzeugt anscheinend nicht so wie Sanchez, sonst würde Muslic ja nicht wechseln. Ich fand den aber auch im Spiel jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, der ist aber deutlich besser als Sanchez.
Es war solide. Er hatte auch durchaus ein paar gute Pässe nach vorne, aber eben, es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, der ist absoluter Stammspieler, der muss unbedingt spielen, weil du eben einen Felipe Sanchez auch in der Hinterhand hast und wo wir ja auch alle immer wieder gesagt haben, ein Felipe Sanchez braucht auch einfach ein paar Spiele mal hintereinander, um wirklich richtig ins Team zu finden, in seine Form zu finden. Und deswegen wäre es eigentlich jetzt ein passender Zeitpunkt zu sagen, komm Felipe, du spielst jetzt im September auch einfach mal alle Spiele noch.
Würdest weiter du wetten, dass er auch gegen Magdeburg Startspieler ist?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Gerade weil er sich eben nach diesem Fehler dann gefangen hat und wirklich ein ordentliches Spiel hat. Viele Zweikämpfe gewonnen. Die eine Szene, wo Kiel kontert und er noch zu Grätsche ansetzt und den Ball fair erobert. Mhm. Das war schon stark.
Mhm. Ja, also bin ich dann auch der Meinung, dass man ihm jetzt weiterhin das Vertrauen geben sollte. Auch beim Training habe ich heute so ein bisschen geschaut, aber da kannst du eh nichts lesen. Erst recht nicht beim, heute ist Dienstag, ne? Erste Training in der Woche.
Genau,
da kannst du
wie der Trainer schön sagt, Matchday -4.
Hat er gesagt, ja genau.
Genau.
Wann ist das wichtigste Training?
Matchday -2, ne? Nee, das wichtigste Training unter Miro Muslic ist immer Matchday -3. Also drei Tage vor dem Spiel, da legt er den Fokus drauf. Mhm. Da ist auch die meiste Power im Training. Da wird auch viel taktisch dann noch gemacht. Und das ist auch immer ein Training, was man nicht öffentlich sehen kann. Da schanzt sich Schalke komplett ab, um dann gewisse Inhalte nochmal trainieren zu können, um sich auf den Gegner super aber vorbereiten Moment,
wir
zu können.
Haben wir nicht am Donnerstag Training?
Am Donnerstag ist Training, aber das wirst du dann.
Samstag.
Genau. Und da wirst du dann auch sehen, da wird ein bisschen runtergefahren. Das Donnerstagstraining ist meist immer ein bisschen lockerer, da sind noch ein paar Spielchen mit dabei, dass vielleicht auch mal irgendwie Fußballtennis gespielt wird oder so. Das ist dann mehr so ein bisschen, um die nach dem härteren Tag, Matchday minus drei, dann ein bisschen die Beine zu lockern.
Ja, okay. Also Matchday minus drei ist der Tag der Tage, also morgen geht's richtig zur Sache auf der
Genau.
Aber da dürfen wir leider nicht dabei sein. Ne? Also wie ist das überhaupt geregelt? Ich beobachte das immer, es gibt ja so ein tolles Parkhaus direkt am Trainingsplatz oder trainieren in der Arena. Nee, kann nicht sein. Der Rasen wird wahrscheinlich gar nicht da sein. Aber die auf dem Parkplatz kann man doch immer gucken, oder nicht? Auf dem Parkdeck.
Ja, da die Empfehlung immer. Wollen wir aber an dieser Stelle nicht aussprechen. Nee,
eben. Da wird ja auch mit Sicherheit überwacht, aber es trotzdem schafft es immer irgendjemand.
Ja gut, irgendwie schaffst du es immer überall. Hm. Na, also ich erinnere mich auch an eine Geschichte bei dem schwarz-gelben Nachbarn, wo es auch ursprünglich mal irgendwo eine Location auf einem Hügel oder über einen Zaun gab, wo die sich dann hinstellen konnten, um das Training irgendwie zu beobachten und irgendwann bekam der Verein dann das raus und hat dann da irgendwas hingebaut, dass das nicht mehr möglich ist. Mhm. Also irgendwie schafft man es immer, wenn man es möchte, aber muss ja nicht sein.
Wollen wir jetzt schon über Magdeburg sprechen? Ich kann auf jeden Fall sagen, die Tine wird heute auch wieder Bestandteil unserer Sendung sein. Die wird quasi es heißt zwar Kurvenbericht, aber so direkt in der Kurve steht sie ja diesmal nicht oder stand sie diesmal nicht, denn sie hat was ganz Besonderes erleben dürfen. Das mehr will ich nicht verraten. Also wird sie ja dann selber hören. Die Tine, die rufe ich dann an und dann wird sie ein bisschen berichten über die Aktion, die sie da am Wochenende vollzogen hat. Ich habe es gesehen und fand es teilweise lustig.
Ich bin gespannt.
Ja, es ist
also ich weiß auch von nichts, deswegen.
Du weißt von nichts? Soll ich es dir denn verraten?
Ja, ich werde es ja dann sehen.
Du wirst es sehen. Und hören.
Und hören, Fall, genau.
Ja, kommen wir gleich zu. Wollen wir dann über Magdeburg schon sprechen?
Das können wir gerne machen.
Und mag ich jetzt vielleicht erstmal gar nicht sagen, lass uns über Magdeburg sprechen, sondern es ist ja wahrscheinlich wieder ein besonderes Spiel. Und ich hatte es in der vorletzten Sendung oder in der letzten Sendung, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, gesagt, diese Problematik ja, mit dem Hass zwischen Ost- und Westdeutschland. Da hatte ich ja auch aufgerufen, dass ihr vielleicht so euch mal beteiligt, wie eure Meinung ist. Da gab es einige Rückmeldungen zu dem Thema und jetzt wird es ja dann wahrscheinlich wieder aktuell und ja, wahrscheinlich auch wieder Vorfälle geben, über die wir berichten werden, wahrscheinlich müssen. Man sollte auf gar keinen Fall ausfallen lassen, also man muss das ja leider ansprechen. Und da hat der Christian aus Essen zuerst eine Nachricht geschickt, 3 Minuten, aber das ist uns wert, ist ein wichtiges Thema.
Glück auf, hier ist der Christian aus Essen. Lieber René, im letzten Podcast hast du über das Thema Schmähgesänge gegen Menschen aus Ostdeutschland und gegenüber anderen Vereinen gesprochen und angekündigt, das auch in der nächsten Folge, also in dieser Folge, zu thematisieren. Ich finde das gut und wichtig, weil das manchmal etwas untergeht. Man kann das natürlich so halten wie Berti Vogt, der mal gesagt hat, Hass hat auf dem Sportplatz nichts zu suchen. Das kann jeder zu Hause im Wohnzimmer mit seiner Frau ausleben. Aber aus meiner Sicht hat Hass im Leben überhaupt nichts zu suchen. Ja, ich kann eine Abneigung empfinden. Ich kann auch im Sport gehört eine Rivalität dazu, überhaupt gar keine Frage. Ja, wir sprechen nicht umsonst von einer gegnerischen Mannschaft und von gegnerischen Fans. Ja, das sind unsere Gegner, aber es sind sportliche Gegner. Und es sind keine Gegner, die uns irgendwie etwas Böses wollen. Ja, sie wollen ein Spiel gewinnen und wollen ihre Mannschaft unterstützen. Und da bin ich direkt bei dem Thema, was bringt es mir, andere Mannschaften zu beschimpfen und aufs Übelste zu beleidigen? Und weshalb nutzen wir diese Energie nicht, um unsere Mannschaft positiv, mit positiver Energie zu unterstützen? Und wenn es gut läuft, umso besser, oder auch wenn es mal nicht so gut läuft, sie einfach nach vorne zu pushen und positiv zu unterstützen. Ich habe das früher auch gemacht und habe andere Vereine oder andere Mannschaften auch ausgepfiffen, wenn sie auf den Platz gekommen sind, und auch beschimpft, bis ich gemerkt habe, dass ich das nicht mag, also dass mir das nicht gut tut. Also mich versetzt das in eine aggressive Grundstimmung, und dann hat das bei mir dazu geführt, dass ich die Spiele gar nicht mehr richtig genießen konnte, sondern halt auch sehr aufgewühlt dann auch noch lange nach dem Spiel war, und nicht positiv aufgewühlt, sondern negativ. Und das war teilweise egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ja, insofern habe ich das einfach gelassen irgendwann und mache das auch heute nicht. Ich singe keinen BVB-Schwiegersöhne oder was auch immer mit. Erst recht nicht, die spielen nicht mal mehr mit uns in einer Liga, oder wir spielen nicht mal mehr mit denen in einer Liga. Insofern, was bringt es da, sich über einen Verein lustig zu machen oder den Verein zu beschimpfen, der nicht in unserer Liga ist? Aber gut, ich bin gespannt. Mich interessiert halt einfach auch an der Stelle, wie andere das sehen und welche Gefühle sie damit verbinden und was es ihnen bringt, andere Vereine auszupfeifen, aufs Übelste zu beschimpfen, und ob sie das auch tun würden, wenn sie 1:1 einem Fan einer anderen Mannschaft gegenüberstehen würden, und wie sie sich selber fühlen würden, wenn ein Fan einer anderen Mannschaft ihnen das persönlich 1:1 ins Gesicht sagen würde. Ob sie sich das einfach so gefallen lassen würden, ob sie sich dann gut fühlen, keine Ahnung. Naja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Diskussion. Glück auf!
Ja, vielen Dank, Christian. Ich glaube schon, dass es Fans, die würde ich jetzt hier auch in Anführungsstriche setzen, gibt, die einem das auch direkt ins Gesicht sagen. Die wollen ja diese Konfrontation, die wollen ja den Stress und den Ärger. Das gibt es definitiv, aber die werden sich bei uns nicht melden. Ich glaube nicht, dass die uns dann sagen, was die für eine Gefühle, für die Gefühlswelt dann haben, wenn die sich vor einem anderen Fan aufbäumen und sagen, scheiß Ostdeutscher oder umgedreht, scheiß Wessi. Kann ich mir nicht vorstellen. Und da, was der Christian gesagt hat, er hat es früher auch gemacht, wenn jetzt, ich erinnere mich an eine Situation, das ist noch gar nicht so lange her, lass es 2 Jahre sein. Da war ich im Urlaub, und auf einmal gibt es einen Schalker, der da so aus dem Nichts kam, stellt sich dahin und schreit und singt das Lied Lale Alio, BVB, bla bla bla. Ne? Und unfassbar, wie viele Menschen mitgesungen haben. Ne? Und es war in Norddeutschland. So, und ich habe mich dabei erwischt, ich habe auch mitgesungen. Ich habe das auch mitgemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe das große Glück, dass meine beiden Töchter Schalke-Fans sind. Ich habe aber auch das Problem, dass beide Freunde von meinen Töchtern BVB-Fans sind. Aber ich liebe die ja trotzdem. Ja, also trotz alledem würde ich mit Sicherheit, wenn wir heute in einer großen Gruppe stehen würden, wo es einfach darum geht, so ein bisschen Fan-Rivalität auszuleben, würde ich wahrscheinlich auch mitsingen, aber nicht mit einem aggressiven Unterton. Das hat der Christian gesagt. Bei ihm löste es Aggressionen aus. Und das wird bei vielen ja leider wahrscheinlich dann auch passieren, die es aber dann gerne ausleben wollen. Für mich wäre das dann einfach ein Spaß, aber tatsächlich auch eine Grenze überschritten, ohne dass man das überhaupt wahrnimmt. Und ich glaube auch, um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, dass wenn du nach Magdeburg fährst als Schalke-Fan und wirst da schon mit einem Banner begrüßt, scheiß Westdeutsche oder sowas, dann fühlst du dich ja auch angegriffen, dann stehst du in der Kurve, dann stimmt einer an, scheiß Ostdeutschland, und du singst mit, weil du dich irgendwo auch angegriffen gefühlt hast, obwohl du das vielleicht gar nicht fühlst. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe dich.
Ja, und darum ist das, glaube ich, schwer, da wie zu sagen, du, das ist falsch und das macht man nicht. Nein, das macht man nicht. Aber ich kann, glaube ich, dann auch verstehen, dass es viele gibt, die halt sich da verleiten lassen und dann halt mitsingen. Und das ist nicht okay. Aber es ist aber auch menschlich, dass man reagiert oder dass man sich mitziehen lässt. Oder? Sehe ich das falsch?
Ja. Also ich bin auch tatsächlich, ich bin voll Christians Meinung. Ja, ich habe früher auch Sachen gesungen, auf die ich auch nicht stolz bin. Und ich finde auch, es hat nichts überhaupt nichts irgendwo verloren, dass du irgendwelche Menschen diffamierst und beleidigst. Natürlich, ja, es richtet sich vielleicht nicht speziell gegen einen Menschen, aber trotzdem richtet sich irgendwie gegen eine Gruppierung und sich dann ja mitziehen zu lassen von einer Gruppe, finde ich eher irgendwie eine schwache Ausrede, zu sagen, ja, es machen ja jetzt alle, singen ja alle irgendwie irgendwas Beleidigendes über andere, deswegen mache ich da jetzt auch mit oder die haben uns ja provoziert, also muss ich ja zurückschlagen. Das finde ich irgendwie Quatsch und ich finde das auch tatsächlich generell im Fußball total hirnrissig, andere Vereine, Fans von anderen Vereinen vor allem zu beleidigen, nur weil sie Fans von einem anderen Verein sind. Das ist so ein genereller Punkt, der mich im Fußball auch wirklich enorm stört und der mir auch tatsächlich ein bisschen den Spaß am Fußball-Fan-Dasein genommen hat, weil ich finde es einfach total bescheuert. So das Beispiel, was du angesprochen hast, da steht jemand im Schalke-Trikot. Man muss sich das aber mal auch andersrum vorstellen. Du kannst gar nicht überall auf der Welt in einem Schalke-Trikot rumlaufen, weil du Angst haben musst, dass Menschen auf dich zukommen, die irgendwas an den Kopf schmeißen, dich verprügeln wollen und irgendwas. Nur weil du ein Trikot von einem anderen Verein trägst. Deswegen, ich sag immer, das passende Beispiel ist, ich bin ein großer American Football, NFL-Fan und im Football ist es ganz anders. Da ist es eine große Gemeinschaft. Du wirst nirgendwo groß beleidigt, beschimpft, beschmissen oder sogar körperlich angegangen, nur weil du Fan von einem anderen Verein bist. Und das ist selbst in Amerika so. In Auswärtsstadien, du kannst im Trikot deines Vereins dort auftauchen und dir passiert nichts. Und das finde ich einfach sehr bemerkenswert und so soll es meiner Meinung nach auch sein. Natürlich kannst du gegen einen anderen Verein etwas singen, aber man muss nicht zwingend beleidigend werden. Es gibt auch immer noch genügend andere Gesänge, die man dann anstimmen kann, aber wenn man wie beispielsweise jetzt auch gegen Kiel, ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube direkt nach dem Tor oder auch ein bisschen später, dann wird direkt wieder gesungen, ja, ihr seid nur ein Verein. Wo ich mir denke, warum? Warum muss das sein? Das ist total unnötig.
War das nicht nach der Timo Becker-Attacke gegen einen Kieler?
Das kann auch sein, ich weiß nicht mehr, nicht mehr, wann es war, aber...
Da war ich auch überrascht, dass Timo Becker da voll reingegangen ist und dann auch weggeschubst hat und ein paar Worte. Gehört aber nicht zur Vergangenheit. Kiel, der ist neu, der Spieler. Das habe ich dann erstmal recherchiert und dachte, okay, sonst hätte er das sicherlich nicht gemacht. Ja, du hast ja recht. Du hast ja vollkommen recht. Ich wollte das ja auch nicht schönreden und ich habe ja auch gesagt, man soll es nicht machen. Aber wenn du das in einem Kontext siehst, wo du das einfach, wo dich das nicht aggressiv macht, sondern wo du einfach sagst, ja, das gehört irgendwie mit dazu, dass man sich gegenseitig ein bisschen anpöbelt.
Das auf jeden Fall. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das passiert auch eben bei angesprochenen anderen Sportarten. Das ist ja wirklich menschlich, aber es muss nicht zwingend dann auf eine beleidigende Ebene oder was weiß ich, wir schlagen euch tot Ebene kommen.
Also schwierig ist die Sache ja so oder so. Wenn du jetzt nach Magdeburg fährst, dann wirst du im Schalke-Block auch Fans haben, die da wohnen im Osten. Ne? Und das hatten wir ja letztes Spiel ja auch. Ne? Das war ja die große Problematik. Ne? Dann stehst du als Schalke-Fan in dem Block und auf einmal singt die Mehrheit Scheiß, wir hassen Ostdeutschland. Das ist echt schwierig und blöd. Aber wie gesagt, es sind da ganz viele dabei, die sich da überhaupt nichts bei denken und sich leider führen lassen und dann auch mitziehen, weil sie halt mit dem Spruchband empfangen wurden. Scheiß Westdeutsche. Oder wenn du dann ein Plakat siehst und dann sind die Schals von anderen Fans, Mannschaften, die halt abgezogen worden sind, dann weiß ich nicht, dann stellst du dich damit hin und die Gefahr ist groß. Und dann habe ich leider so einen schlechten und schweren, nicht schlechten Charakter, aber ich lasse mich dann tatsächlich mit anstiften. Mhm. Und ich meine es aber jetzt im Allgemeinen, dass ich jetzt scheiß Ostdeutsche singen würde, würde ich nicht machen, weil ich bin selber Ossi. Da ist für mich eine Grenze, aber ich kann das jetzt nicht pauschalisieren, nur weil ich das jetzt blöd finde, dass ich dann sage, das gehört sich nicht, weil da gehören sich ganz viele andere Sachen nicht, wie du ja sagst, gehört sich überhaupt nicht, sich gegenseitig zu beleidigen. Also schwierig für mich, schwierig für mich. Jo, jetzt der Jens aus Bochum, der hat auch was dazu gesagt.
Glück auf in die Runde. Ui. Ich bin der Jens, ich bin in Bochum.
Und warte mal, den Stadion mal neu, der ist glaube ich sehr, sehr leise. Ich ja hier noch was retten kann. Nee, hier kann ich nicht.
Ich bin ein stiller Zuhörer und jetzt sitze ich gerade im Auto, bin da rechts rangefahren und habe gedacht, jetzt musst du einmal auch mal was dazu sagen. Ich höre gerade eure aktuelle Folge zu dem Thema Ostdeutschland und Westdeutschland. Und ich finde, man muss es halt auch mal ein bisschen anders differenziert betrachten. Wenn man jetzt einfach nur das Auswärtsspiel in Dresden betrachtet, kommt man als Fan da an im Gästebereich und das Erste, was man sieht als Gast, ist die Aufschrift mit Graffiti: Gäste töten. Und das wird auch nicht weggemacht, es bleibt einfach da. Also wo man halt auch merkt, dass der Verein auch gar kein Interesse dran hat, sich da irgendwie gegen zu wehren. Nach 2 Minuten Spielen hängt ein großes Banner im Bereich der Gästefans, wo drauf steht: Wessis aufs Maul hauen, mit Schals von westdeutschen Fans, die offensichtlich abgezogen worden sind. Nach 15 Minuten im Spiel wird dann groß getönt: alle hassen in Westdeutschland. Also ja, dass es dann eine Gegenreaktion gibt, ist auch irgendwo verständlich. Ich verstehe aber euren Ansatz. Es ist nur irgendwie der Fall, dass das schon irgendwo so eine gewisse Dynamik genommen hat, die in meinen Augen aber auch aus dem Bereich Ostdeutschland auch ein bisschen gefördert wird. Ich danke euch, macht genauso weiter, treuer Hörer, und ich werde es auch immer bleiben. Macht's gut, Leute.
Ja, da war er ein bisschen leise. Ich habe schon wirklich voll hochgepegelt, aber wer weiß, was da bei der Übermittlung jetzt passiert ist. Ja, gut.
Ja, da sind wir halt wieder beim Punkt dann so Reaktion und Gegenreaktion. Wirklich schwierig, ja. Ich verstehe ja auch wie den Punkt, dass es gar nicht so einfach ist, dann darauf nicht zu reagieren, gerade wenn da Wessis töten beispielsweise steht, was ich einfach überhaupt nicht gehört. Und da muss eigentlich auch ein Verein wie Dynamo Dresden dann ganz klar ein Zeichen setzen und sagen: ey Leute, das geht nicht. Und ja, vielleicht auch Sanktionen, Strafen aussprechen. Aber da sieht man natürlich klar dann auch die Haltung des Vereins, wie der Verein dazu steht, oder dass der Verein sich auch nicht traut, sich seinen Fans dann zu widersetzen. Das ist einfach ein generelles Problem. Genauso wie es beispielsweise bei Lok Leipzig. Da wurde auch klar kommuniziert, aus diesem Block, aus dem die Diffamierung gegen Christopher Anviajay kam, das ist ein bekannter Block, wo Leute aus der rechten Szene ihren Platz haben. Mhm. Aber der Verein macht da nichts gegen. Heißt also, irgendwo kann man dann auch daraus schließen, okay, dem Verein ist es entweder egal oder er unterstützt es sogar, weil er diesen Leuten keine Karte entzieht etc. Obwohl die ja wissen, wer es ist. Und das sind ja jetzt keine 1000 Leute, sondern die wissen ganz genau, du ja, sind die, die da immer wieder irgendwelche Parolen schwingen.
Der Christian Legewie hat auch geschrieben: hallo René, danke für den schönen Podcast. Ich denke, dass sich die Wir hassen Ostdeutschland Gesänge explizit gegen die Ostdeutschland-Rufe von Ostvereinen richtet und weniger eine generelle Formulierung darstellt. Ich glaube, viele, die da mitmachen, werden so vielschichtig gar nicht differenzieren, und es verfestigt sich ein objektives Ding, das Spaltung herbeiführt und platt gesagt einfach Rassismus ist. Ja. Ich meine, die politische Lage tut ja auch noch ihr Übriges dabei, ne? Also wenn man jetzt mal da sieht, wenn Wahlen sind und wie auch jetzt quasi speziell ostdeutsche Menschen sich zu der Wahl in Nordrhein-Westfalen geäußert haben, da ist ja auch schon eine Spaltung, ne? Und ich glaube, das verfestigt sich leider dann auch, und ich glaube, das wird auch gegen Magdeburg.
Dürfte es eh nicht laufen, aber ja, den Punkt, den Christian auch anspricht, Ultras Gelsenkirchen haben sich jetzt auch geäußert dazu im blauen Brief, der hier immer zu Heimspielen verteilt wird und dann auch später online lesbar ist, und haben auch gesagt, genau, dass sich dieser Schlachtruf nicht gegen Ostdeutsche per se wendet, dass sie alle Ostdeutschen hassen, weil sie aus Ostdeutschland kommen, sondern es ist einfach dieses, ja, sie mögen die ostdeutschen Clubs einfach nicht, und deswegen dieser Schlachtruf, genauso wie die ostdeutschen Clubs, wollen wir es mal hoffen, dann eher auf westdeutsche Clubs einfach abziehen und nicht den Westen per se hassen. Aber manchmal klingt das dann, wenn man dann schon hört, Wessis töten, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Grundlage.
Ja. Wir werden sehen, was passieren wird. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Der Sven hat auch nochmal geschrieben, der hatte ja, ich habe den vorgelesen, der hat sich ja gewünscht, dass Schalke sich da auch so positioniert, gerade nach den Vorfällen in Leipzig. Dann habe ich gesagt, dass der Sven einen Brief an Matthias Tillmann geschrieben hat. Das war der Fanclub. Er hat es nochmal klargestellt und ich würde das auch gerne nochmal klarstellen. Sven, sorry, dass ich das falsch verstanden habe. Aber immerhin hat es ja eine Reaktion gezeigt. Ne? Matthias Tillmann hat sich ja tatsächlich geäußert und ich bin mal gespannt, ob vor dem Spiel gegen Magdeburg auch nochmal ein paar Aufrufe kommen. Also die Ultras haben sich ja schon mal geäußert. Aber ob jetzt von Vereinsebene da auch noch was kommt?
Möglich. Aber
ja, unter den Tisch lassen fallen sollte man es definitiv nicht.
Das auf gar keinen Fall.
Und es tut mir dann auch leid, wenn man da einfach so banal denkt, wie ich dann in dem Fall wohl, ne? Dass man sich da mitziehen lässt. Aber gut finde ich das natürlich nicht, wenn sich da jemand quasi angegriffen fühlt. Ne? Und gerade für die, die halt im Schalke-Block stehen, in Magdeburg, wohnen im Osten, sind aber Schalke-Fans und müssen sich dann, ja, schwierig. Also das ist, nehmt euch alle irgendwie, können die nicht irgendwie was anderes finden schnell?
Das ist es halt. Irgendwas also Lustiges. Es gibt genügend Schlachtrufe und die auch irgendwie auf den Gegner abzielen, die aber nicht zwingend so
Ruppert beleidigen. Ist aber auch doof.
Das stimmt, durchaus. Ja. Keine
aber
Frage.
Wir singen ja selbst, wir sind die Ruhrpott-Kanäle.
Ja, also. Da ist man dann wiederum wieder stolz drauf. Das ist, ja, das ist eine schwierige Gemengelage. Wenn sein Bildschirm hier ist ausgegangen.
Tja, vielleicht, weil er lange nicht benutzt wurde. Tja. Eine Stunde.
Ja.
Ich mach den jetzt einfach nochmal an. Pass mal auf, du wirst sehen, das war nur der Stromsparmodus. Und das ist auch richtig so. Man soll ja nicht so viel Strom verschwenden, eigentlich, ja, ne? Jetzt, liebe Leute, die nicht gucken, ich versuche hier gerade irgendwie den Fernseher wieder in Schwung zu kriegen. Jetzt haben wir auch noch Werbung hier für die Marke. Ich habe auch zu Hause diese Marke und der geht auch irgendwann einfach mal aus und dann geht er wieder an.
Tja.
Aber von alleine geht er dann wieder an.
Das ist kurios.
Das ist kurios. Und hier?
Wie Sie sehen Sie nichts. Naja.
Ja gut, wir sind ja eh fast durch. Naja. Ja, dann lass uns das nochmal als Thema beenden und sagen, wir hoffen, dass es jetzt nicht wieder so krass wird wie vielleicht in den vergangenen Spielen, aber ich glaube.
Ja, vor allem hoffen wir auch, dass es nicht so krass wird, auch außerhalb des Stadions, weil das Spiel Magdeburg-Schalke hat ja auch schon gewisse Vorgeschichten, was dann passiert ist, wo Gruppen aufeinander getroffen sind und da hoffen wir einfach, dass es ruhig bleibt, dass alle besonnen bleiben und einfach aufgrund des Fußballspiels dort sind und ihre Mannschaften unterstützen wollen und nicht irgendwo sich treffen, um sich die Köpfe einzuschlagen, nur weil man Fan von einem anderen Verein ist.
Ja. Also, viel Spaß in Magdeburg, alle, die dahin fahren und ich hoffe, es bleibt auch ein Tag ohne Beleidigungen und mit ganz viel, ja, aber gut, sportlich möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass beide zufrieden sein sollen, das auf gar keinen Fall. Da bin ich schon der Meinung, dass der FC Schalke 04 da 3 Punkte einfach mitnehmen sollte.
Jo.
Ne? Wie siehst du denn die Möglichkeit, dass Schalke dort 3 Punkte holt? Wird es wieder so ein, das war wieder so ein klassisches Unschiedenspiel, aber irgendeiner hat getroffen?
Ja, ich befürchte es tatsächlich. Ja. Ich wollte jetzt gerade auch ansetzen. Ich glaube, es wird wieder ein sehr knappes Spiel, vielleicht auch ähnlich wie in Dresden, lange offen und dann kommt irgendeine Aktion. Es muss ja nicht zwingend Elfmeter sein, es kann auch irgendwie nach einem Standard, also ich glaube aus dem Spiel heraus, irgendwie bin ich da aktuell eher skeptisch, der Schalke aus dem Spiel heraus ein Tor gelingt. Ich glaube, wenn dann eher tatsächlich nach einer Standardsituation oder dann tatsächlich, wenn man Elfmeter mit dazu zählt, dann irgendwie sowas. Aber ich glaube schon, dass Schalke sich durchsetzen kann, weil der Start von Magdeburg ist nicht gut gewesen. Nein, und die haben ihre enorme Probleme nach diesem Umbruch. Christian Titz ist weg.
Ja.
In der Mannschaft hat sich viel verändert.
Der Topstürmer ist weg.
Der Topstürmer.
Da muss ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Also,
oh, jetzt kommt's.
Ja, gestern Legendentalk aufgenommen. Der Abi ist im Urlaub auf Malle und Klaus war da und hat einen ganz besonderen Menschen mitgebracht, der quasi den Abi vertreten sollte. Und unser Jahrhundert-Torhüter war zu Gast.
Norbert Niekburg.
Richtig. So, ich hatte mit Norbert ja schon mal mit Norbert und Norbert das Vergnügen, einen Podcast aufzunehmen. Das war wirklich auch sehr, sehr gut und sehr interessant und sehr spannend. Ne? Also sind ja, so Themen von früher sind ja immer super spannend. Ne? Wenn er so
jetzt haben wir die Pressekonferenz. Du ja. Machst interessante Screens hier.
Ja. Ah, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube ganz einfach, dass unten da eine Bildregie gerade die Pressekonferenz für Donnerstag vorbereitet wird. War ja im falschen Sender. Macht ja nichts. Ja. So war ich stehen geblieben. So. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Und gestern, ihr müsst euch mal in meine Lage versetzen. Ich moderiere den Legenden-Talk an, begrüße die und die sollen dann einfach mal ein bisschen erzählen, wie sie das Spiel erfanden. Ne? So, jetzt ist einmal der Welttorhüter Norbert Nickbur und der Superstürmer, Rekordtorjäger Klaus Fischer. Und die haben dann ihre Meinung und du stehst dann da und teilst diese Meinung nicht. Und ich habe wirklich versucht, wer das gehört hat, versucht irgendwie so ein bisschen wenigstens nicht direkt zu sagen, nee, sondern versucht irgendwie was Positives. Die waren gestern so negativ drauf und dann kommt der Norbert und sagt, er vermisst so einen Spieler wie Paul Seguin. Da war ich sprachlos. Da wusste ich nicht, was ich dazu sage. Ich gucke ihn so an. Ich weiß, dass ich mir den Kopf so geschüttelt habe. Und ich weiß, dass Norbert mich auch angeguckt hat. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich dann gedacht, ja, der sieht das genauso bestätigt. Der schade, dass er weg ist. Ne? Nein, ich fand, da war ich baff. Baff, da war ich wirklich baff. Also, aber dann habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ey, der hat doch Ahnung vom Fußball. Der wird doch wissen, was er erzählt. Vielleicht, ich meine, Hertha BSC Berlin sind ja auch nicht super blind. Weiß ich nicht, wenn die Spieler einkaufen, aber die werden ja auch irgendwas gesehen haben mit Paul Seguin. Wenn man nicht verletzt ist, kann ja bestimmt auch was. Und das hat mich wieder, um das wieder auf den roten Faden dann zu bringen, auch wieder in diese Mitte gezogen, dass ich eigentlich der Meinung war, ich bin froh, dass Paul Seguin nicht mehr bei uns spielt, aber andererseits, ja, vielleicht hätte er jetzt vielleicht ganz andere Ideen, den Ball besser ins Spiel zu bringen. Keine Ahnung, dann hinterfrage ich mich wieder und ich bin momentan mich nur am Hinterfragen und komme irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und dann der größte Fauxpas, weil wir jetzt wieder von Magdeburg sprechen, dann sagt der Klaus, naja, Magdeburg muss man aufpassen, die haben ja dann auch noch einen Holländer vorne drin stehen, ne, der, und ich sage, ja, der hat uns ja letztens auch ordentlich eingeschenkt. Ja, dumm. Ich wusste ganz genau, dass der jetzt bei St. Pauli spielt, mir ist es aber nicht eingefallen. Ich wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich mache die Aufnahme aus und baue alles ab, bereite alles vor und denke so, der Kass, der spielt doch gar nicht mehr bei Magdeburg. Der spielt doch bei Pauli. Ja. Also gestern war auch so ein Tag für ein. Das fing morgens eigentlich an. Ja, jetzt macht's alles Sinn, liebe Leute. Jetzt macht's alles Sinn. Der Legenden-Talk war schon.
Genau. Aber ich glaube, da schwang auch noch was anderes bei dir mit.
Was denn?
Du hast mir beim Training heute erzählt, dass du sehr frustriert bist.
Ja, aber das war ja erst abends dann. Heute bin ich frustriert, aber der Abend war ja noch frustrierender.
Jetzt musst du das noch erzählen zum Abschluss. Der frustrierende Abend des René Preuß.
Sind wir denn schon mit allen Sportlichen durch?
Ich glaube, also, ja, aber es bleibt ja sportlich so. Ja. Wenn wir dabei bleiben. Nur ein anderer Sport. Aber
Kartsport.
Ja.
Ich fahre ja in einer sensationell guten Liga. Kart Cup Rhein-Ruhr heißen wir. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Und wir fahren einmal im Monat ein Kartrennen auf verschiedenen Bahnen, sind aber des Öfteren in Essen auf Daytona. Ist quasi so unsere Hausbahn. Sind aber dann auch in Dieslaken, Bocholt, Hemer. Wir waren auch schon auf der Michael Schumacher Kartbahn. Ralf ist ja Bisping, glaube ich, ist weiter oben. Gestern hatten wir ein Rennen in Essen und ich bin jetzt nicht unbedingt der Schlechteste, bin aber auch nicht mehr der Beste, muss ich dazu sagen. Also ich war mal richtig gut, aber irgendwie, keine Ahnung, Reaktion lässt nach, das Alter steigt und die Jungen werden immer bissiger, trainieren mehr und schätzen Situationen anders ein. So, gestern fahren wir, ich starte in der Quali von Platz 4. Dann kam ich an den Drittplatzierten nicht so ran. Ein guter Kollege, der auch bei Schalke arbeitet, zufälligerweise. Und wollte den aber nicht unbedingt abschmieren lassen, abstoßen. Und dann habe ich dann doch eine Situation gehabt, wo ich ihn dann leicht hinten links anstoßen musste. weil ich wirklich gedacht habe, ich komme da irgendwie noch vorbei und kann quasi in der Kurve überholen. Dann war ich aber so perplex über diesen Aufprall, dass ich in der nächsten Kurve von hinten selbst überholt wurde, aus dem Nichts. So, dann war ich dann schon mal wieder am Platz weiter hinten. Irgendwann habe ich mich erstmal rausgehalten aus dem Zweikampf, dachte, warte mal ab. Irgendwann habe ich wieder angegriffen, war auch dran, hatte auch wirklich Biss, wollte da angreifen. Auf einmal platzt von dem Viertplatzierten der Reifen im Rennen, was natürlich schwierig ist. So, ich fühle mich voll erschrocken, der Fahrer hinter ihm auch voll erschrocken, ich aber vorbei und denk so, du wolltest eigentlich jetzt deinen Gradwechsel machen, jetzt fahr aber erstmal weiter, wink mal an das Bahnpersonal und zeig, dass da hinten was kaputt ist. So, ich fahre eine Runde weiter, fahre in die Box rein, um meinen Pflicht-Kartstopp zu machen, um den Kartwechsel auch zu vollziehen. Kein Kart da. Ist kein Kart für mich da. Das hat nämlich der Kollege bekommen, der halt mit dem Reifenplatzer. Und es war ja noch kein anderes Kart wieder da. So, dann haben die mir ein kaltes Kart da irgendwie fertig gemacht, nach 10 Stunden, gefühlte Ewigkeit Wartezeit, ein kaltes Kart. Leute, die wissen, wenn du schon 30 Minuten Rennen gefahren bist und setzt dich dann in ein Kart, was kalte Reifen hat, du hast null Chance, null. Ja, ich rumgeflucht natürlich, fahr raus, fahr eine Runde, denkst ich, also wie Schmierseife. Und dann kriege ich auf einmal Schläge von hinten, bum, 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 alle an mir vorbei. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, bin raus, bin letzter geworden. Ich habe aufgegeben. Und da war ich also sehr frustriert, habe nachts scheiße geschlafen. Tatsächlich hat mich das, und jetzt passt das wieder. Das fing einem beim Legenden-Talk schon an.
Ja, verkorkster Tag.
Verkorkster Tag.
Also, ohne Norbert und Klaus was Böses zu wollen.
Nee, das war wirklich schon, also, und dann hast du hast ja Respekt vor den beiden, weil die viel erreicht haben und auch viel gemacht haben. Und da würde ich die nie, glaube ich, während der Sendung darauf ansprechen und sagen, also sorry.
Letztlich darf ja auch jeder seine Meinung haben. Das ist absolut, ja das Gute. Absolut, also absolut. Jeder hat dann auch so ein bisschen die andere Sicht und deswegen heißt ja auch nie, dass wir beide die Meinung haben, die ihr draußen haben sollt. Also
das
jeder
soll ja auch so sein.
Eben. Ne? Ja, gerade im Fußball hat jeder seine andere Sicht, seine andere taktische Denke. Der eine möchte das so sehen, der andere möchte das so sehen. So.
Aber das Schlimme ist ja bei mir, dass ich momentan gar nicht weiß, was jetzt meine Meinung ist. Ich bin völlig lost. Habe ich ja am Anfang erwähnt. Ne? Ich stehe irgendwie in der Mitte und ich möchte gerne in diese eine Seite gehen, wo alles gut ist, wo wir uns ja auch gesagt haben, die Saison, die werden wir definitiv nicht da unten im Abstiegskampf verbringen. Wir werden im gesicherten Mittelfeld, das wünsche ich mir, das wäre ja auch das, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn du dann so startest und dann vielleicht doch, tatsächlich hättest du ja sogar Tabellenführer werden können.
Ach, also schon wieder Gedanken der nehmen. Aufruf an euch draußen, helft René bei seiner Meinungsbildung.
Ja, ich glaube tatsächlich muss das der Verein machen oder besser gesagt die Spieler auf dem Platz müssen das machen. Die müssen zeigen, dass sie gegen Magdeburg halt nicht wieder so ein typisches, obwohl Auswärtsspiel in Magdeburg, da wäre ich tatsächlich mit dem Unentschieden auch zufrieden.
Absolut, das wäre erstmal so betrachtet völlig in Ordnung.
Ja. Ja, wir werden es erleben. Das ist spannend auf jeden Fall. Auch die anderen Mannschaften. Ne? Also spannend, wie jetzt Bochum gegen Nürnberg dann spielen wird, was in Nürnberg passieren wird. Vielleicht haut Miro Klose jetzt aber auch Bochum wieder weg und keine Ahnung. Also
wir werden es sehen.
Auch schön, dass mal so ein bisschen andere Vereine Probleme haben. Ne?
Und definitiv, das ist tatsächlich mal was Neues, dass es auf Schalke einfach ruhig ist, ruhig bleibt. Und
da
wird so
ein Unis-Fass dann aufgemacht, ne? Damit wieder ein bisschen...
Irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer.
Genau.
Liebe Leute, wenn ihr auch Teil dieser wunderbaren Community werden wollt, wir haben ja eine Podcast-Community auf WhatsApp. Das sind ein paar Gruppen, die unterteilt sind nach Themen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann stelle ich euch einen Link zur Verfügung. Den könnt ihr in den Shownotes lesen oder in der Beschreibung. Auf jeden Fall werdet ihr den finden. Und wenn ihr den nicht findet, dann könnt ihr aber auch, wie ihr es ja mitbekommen habt, mit uns über WhatsApp auch interagieren. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, ihr könnt uns Textnachrichten schicken. Und wer da Bock drauf hat, der kann das tun. Und dann auch fragen, wie komme ich in die Community, dann würde ich auch den Link weiterschicken. Das könnt ihr tun unter 0160 9034 7628. Auch das steht nochmal in der Beschreibung oder in den Shownotes, wie es so schön gesagt wird. Und was mir immer so ganz besonders am Herzen liegt und was ich auch toll finde, immer wenn ich das erwähne, dann kommt so mal so ein kleiner Push. Bei uns wird der Schalke-Newsletter überhaupt, ihr habt auch einen Newsletter, ne?
Genau, wir haben auch einen Main-Newsletter.
Ja, den haben wir auch und wenn ich den bewerbe, dann passiert immer was. Gerne, haut den Newsletter bei euch mal rein, kostet nichts und ihr könnt den auch wieder abmelden. www.recklinghäuser-zeitung.de/s04. Da kommt ihr direkt auf die Anmeldung. Ihr könnt auch dattlermorgenpost.de/s04 eingeben. Dann kommt ihr auch auf den Link. Dann könnt ihr euch da anmelden. Wenn ihr natürlich auch von Ruhr24 den auch haben wollt, haut in die Tasten.
Sehr, sehr gerne.
Ja, ja Marcel, dann lassen wir jetzt die Tine zu Wort kommen. Bei dir bedanke ich mich sehr herzlich. Was so lange gedauert, bis du wieder da warst. Ne?
Also ja, tatsächlich.
Jetzt fährst du schon wieder in Urlaub.
Ja, ist schon wieder weg. Ja,
also, freut mich immer wieder, wenn du da bist. Macht Spaß. Und freue mich, wenn es auch so weiter so bleibt und du dann öfter mal bei uns hier bist.
Sehr gerne. Ich bin immer gerne hier und freue mich auf die nächste Einladung von dir.
Heute hat ein Kollege scherzhaft gesagt, bevor wir schließen, wenn du wieder aus dem Urlaub kommst, dann ist hier Chaos.
Ja, ich habe da so meine Vorgeschichte aus dem vergangenen Jahr. Mhm. Da war ich so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt im Urlaub. Bin in den Urlaub geflogen, so auf Schalke. Es war noch ganz in Ordnung. Alle waren noch im Amt. Ja. Karel Gerhards, Marc Wilmots. Mhm. Das war das Spiel, war es Darmstadt? Wo Schalke 3-0 geführt hat.
Ja, ja, ja.
Ich steige, das ist die Geschichte, ich steige in den Flieger ein, Schalke führt 3-0. Ich denke mir, ja super, ist ja top, komm am Montag. Es war ein Samstag, glaube ich, Freitag oder Samstag. Denke mir, ja, am Montag dann zur Arbeit, ja, da wird ja ganz gute Stimmung sein. So, mach das Handy dann in den Flugmodus. Nach der Landung mache ich das Handy an, 3-5 verloren. Ich denke mir so, nein, das kann nicht sein. Unfassbar.
Und dann ging es ab.
Paar Stunden später hieß man dann nur, Karel Gerhards weg, Marc Wilmots weg. Ich denke mir, ja, das wird ja ein netter erster Arbeitstag. Deswegen bitte.
Aber du fliegst ja erst oder fährst ja erst am Montag. Da haben wir schon mal Magdeburg safe.
Genau, nach Magdeburg bin ich dann erst weg.
Dann kommt Greuther Fürth zu Hause.
Genau.
Ah, das könnte aber.
Dann kommt Greuther Fürth zu Hause und dann geht es nach Bielefeld. Mhm. Und danach ist dann Länderspielpause, wo noch das Spiel in Dublin ansteht. Und danach.
Boah, was im Oktober, ne? Ich weiß, dass wir fast nur Auswärtsspiele haben, ne?
Irgendwie. Genau.
Ein einziges Heimspiel im Oktober. Wenn man das Testspiel mitnimmt, kommt ja noch ein Auswärtsspiel dazu.
Genau, richtig. Du hast Bielefeld, du hast das Spiel in Dublin, du hast Hannover und du hast den Pokal auch in Darmstadt und spielst halt zu Hause in der Liga.
Und ich glaube, der neue Monat November fängt so an, wie der Oktober aufgehört hat, auch wieder mit dem Auswärtsspiel, weil das wäre der 1. November, das ist dann auch ein Auswärtsspiel.
Genau, da ist dann Karlsruhe, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe.
Nach Doppel-Darmstadt.
Genau.
Boah. Wird interessant. Wird interessant. Und Länderspielpause ist, glaube ich, erste Ferienwoche hier in Nordrhein-Westfalen im Oktober, kann das sein?
Das weißt du besser als ich.
Ich glaube schon. Ich fahre ja da auch in Urlaub. Und nochmal, gerade weil es letztes Mal für Verwirrung gesorgt hat, wir hatten das auch mal so kommuniziert in der Länderspielpause. Wenn da nichts ist, machen wir eigentlich keinen Podcast, außer es ist irgendwas. Und weil wir es letztes Jahr auch so gemacht haben, dass wir auch eine Länderspielpause Podcast gemacht haben, da war auch immer irgendwas. Darum hatten wir letzte Woche mal ausgesetzt und ja, ansonsten sind wir aber immer am Start. Ja, nochmal, Dankeschön. Ich werde jetzt die Tina anrufen und dann soll die mal erzählen, was sie hier so Tolles
gemacht hat. Ich bin gespannt. Ja. Ich höre auf jeden Fall rein.
Ja, bitte. Ich bitte darum und verlinke auch immer schön, ne? So. Danke erstmal an dich.
Ja, ich habe zu danken.
Kommen wir zum spaßigen und lustigen Teil unserer Sendung. Das war ja ernst genug. Und wenn ihr zugehört habt, wisst ihr ja, was jetzt kommt. Und ich spiele erstmal den Jingle. Dann wisst ihr ja sowieso, was los ist.
Kurvenbericht.
Es ist Zeit für den Kurvenbericht. Und das nach einem Heimspiel. Und das freut mich umso mehr, denn unsere Tine ist wieder da. Hallo, liebe Tine.
Hallo, lieber René.
Ich hoffe, unser Internetempfang ist stabil. Wir hatten jetzt schon zweimal Probleme. Einmal habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Also es läuft heute bestimmt super gut. Aber wir müssen dieses Risiko jetzt eingehen, denn du hast einen ganz besonderen Kurvenbericht heute. Und darauf freue ich mich, weil ich habe einen Teil davon habe es gesehen. Und aber für dich war es bestimmt was ganz besonders Tolles. Und Da würden wir uns freuen, wenn du uns mal erzählst, was du denn so besonders erlebt hast beim Heimspiel gegen Kiel.
Ja, ich war Fahnenschwenkerin auf dem Heiligen Rasen.
Wow, wie kommt man denn daran? Das ist ja schon, ja, also da kann ja, glaube ich, nicht jeder hingehen und sagen, hallo, ich will mal eure Fahne halten.
Ja, genau. Nee, eine Freundin von mir hatte das auf der Saisoneröffnung gewonnen. Die war beim Stand vom Blue Charity. Da gab es ja so Turmbeutel für einen guten Zweck zu kaufen. Und bei zwei Turmbeutel war ein Hauptgewinn drin. Einmal ein Kenan Karaman Originaltrikot und einmal halt Fahne schwenken. Und weil ich nicht konnte an dem Tag, war sie so lieb und hat mir auch einen mitgebracht. Und ich habe dann zwei zurücklegen lassen und dann machte sie ihren auf und schrieb mir sofort, Tine, ich habe das Fahneschwenken gewonnen. Krass. Ich so, okay, cool. Ja, ich habe dich als Begleitperson angegeben. Ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann wurden halt Telefonnummern ausgetauscht und irgendwann wird dann der Anruf kommen, wenn es dann ist. Und dann habe ich gesagt, wäre ja witzig, wenn es gegen Kiel ist, weil Kiel ist ja dann doch nochmal was Besonderes bei mir. Da ist ja so eine kleine Liebe und am Montag hatte sie mir dann Bescheid gesagt, sie könnte wirklich gegen Kiel die Fahne schwenken, habe mich mega gefreut und am Donnerstag rief sie mich dann an und sagte, hast du nicht auch Bock, Fahne zu schwenken, es ist noch jemand krank geworden.
Ach, krass.
Ja, und dann habe ich erst sofort Nein gesagt, weil ich gar keine Lust darauf hatte, weil ich wusste, wie anstrengend das sein wird und war ab da mega nervös und habe aber dann mich überreden lassen und habe zugesagt.
Ich kenne ja dieses Prozedere sehr, sehr gut, weil ich ja immer auch kurz vorm Spiel noch unten auf dem Rasen bin und sehe natürlich dann immer die Fahnenschwenker und sehe natürlich auch diese Größe dieser Fahne und das ist ja ordentlich Gewicht. Und ja gut, jetzt bist du so ein zierliches Persönchen und kommst da hin und haust dann, hast dann diese dicke Fahne in der Hand und dann stand ich weiß nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Ich glaube, ich hatte gerade ein Interview. Und oder kurz dazwischen oder danach, ich weiß nicht mehr. Und dann wagte ich einen Blick und sehe, die Tine steht da und hat
das
die
Fahne. Das war beim Fanclub-Spiel.
Beim Fanclub-Spiel. Und sehe die Tine dann da, wie die Fahne nimmt und völlig, das war so lustig. Theoretisch müsste ich das Video einspielen, das habe ich nämlich noch. Ich habe dann schnell mein Handy gezückt und habe die Tine erstmal, wie sie unter der Last der Fahne hin und her schwenkte. Aber du hast es geschafft.
Ja, es ist mega anstrengend.
Ja, glaube ich dir.
Ja, sehr anstrengend. So an meiner Hüfte, also ich habe dann den Tipp gekriegt, stell die Fahne an deine Hüfte ab, dann ist es einfacher, die zu schwenken.
Ja.
Also ich habe da jetzt so einen großen blauen Fleck, der sieht richtig gut aus.
Hast du denn, hast du mal gefragt, wie schwer das Ding wirklich ist dann?
Ich glaube 6 Kilo.
Oh, 6 Kilo geht aber noch.
Hier.
Ja gut, aber die musst du ja dann von der Höhe her, ne?
Die muss ich erstmal über dir schwenken, schwenken. Ja, ne?
Richtig.
Und ich wusste nicht, wie lange unser Steigerlied ist. Das ist echt lang.
Sehr lang, ja. Das kann ich das kann ich bestätigen. Ist sehr lang. Aber ich werde jetzt beim nächsten Heimspiel, das wäre dann gegen Fürth, werde ich auch mal, wenn ich die Möglichkeit habe, ich sehe die ja immer, wie die dann ankommen und sich dann positionieren. Und meistens ist es in der Situation, wo kommen die denn zum ersten Mal und schwenken so richtig?
Wenn die Torhüter kommen, ne? Rauskommen.
Genau. Und da könnte ich mal vielleicht mal fragen, ob ich mal auch kurz halten kann, damit ich mal genau das gleiche erleben darf wie du. Aber nichtsdestotrotz, das war ein tolles Erlebnis. Ne? Du warst dann auch nicht klassisch in der Kurve, also du warst schon in der Kurve, aber du durftest dann quasi auf dem Platz bleiben, ne?
Ja, genau. Wir sind ja irgendwie so 1,5 Stunden vorher sind wir in die Arena gegangen und waren durch diesen Tunnel. Und da waren wir ja dann auch erst und dann durften wir halt einmal dieses, wo du mich ja auch gesehen hast, ausprobieren. Und dann wurden die Fahnen da ja auch hingelegt. Die Fahnen holt man, da sind wir einmal durch die komplette Nordkurve gelaufen. Da ist dann, haben die so einen kleinen Raum, wo die alles liegen haben, dann wieder mit allen Klamotten durch die Nordkurve zurück. Und dann wurden die Fahnen aufgebaut, einmal ausprobiert und dann da hingelegt. Und dann verbringt man die ganze Zeit entweder in dem Tunnel oder wir durften dann halt auch am Rand stehen, da bei der Eckfahne, haben dann natürlich auch Fotos gemacht, weil da steht man ja nicht jeden Tag, ne?
Mhm. Wie ist das denn, das Spiel da so zu sehen?
Ist schon eine gute Sicht. Also ich habe die dann nicht von der Nord, sondern aus der Süd gesehen, weil ich mit meiner Fahne dann, nachdem die Spieler rauskamen zum Aufwärmen, bin ich dann mit einem zur Süd rübergegangen und da stand ich dann neben dem Tor. Und da war meine Freundin nachher dann auch und da waren wir dann hinter der Bande und haben halt darauf gewartet, dass ein Tor fällt, damit wir halt nochmal Fahne schwenken könnten. Und von da kannst du halt auch gucken. Also es ist halt ein ganz anderes Gucken.
Ach, du warst doch bestimmt zwischen den Stühlen, ne? Zwischen den Fahnen. Um so zu sagen, wenn jetzt ein Tor fällt, okay, Fahne schwenken, aber es wird auch anstrengend. Ordentlich. Stell dir mal vor, die hätten 5, 6 Tore gemacht. Hör mal, meine Güter.
Ja, dann wären meine Arme wahrscheinlich abgefallen.
Und dein blauer Fleck wäre noch größer. Aber leider ist es ja nicht passiert. Wir haben ja nur 0 Tore gemacht. Ja, aber über das Spiel haben wir schon längst gesprochen. Deine Liebe zu Kiel, können wir vielleicht noch kurz erklären für alle, die es nicht wissen, ist ja Timo Becker nicht ganz unbeteiligt, ne?
Ja, eher Luis Holpi.
Luis Holpi, oh ja, Luis Holpi, okay, warum Luis Holpi? Ja, gut.
Ja, wir wollten den unbedingt nochmal live spielen sehen, deswegen wollten wir unbedingt vor 2 Jahren nach Kiel. Mhm. Mit meiner Freundin und ich und haben uns dann bei dem Auswärtsspiel, wo wir auch, glaube ich, 2-0 verloren haben, irgendwie so in die Stadt und in diesen Verein so ein bisschen verknallt. Ja. Und sind ja und haben dann so ein bisschen einen auf Timo Becker gemacht. Wir sind dann bei dem Spiel Schalke Darmstadt ein Freitags gewesen und sind Samstag dann nach Bochum gegen Kiel gefahren zum Beispiel oder waren in Mainz und sind einen Tag später dann zum Heimspiel noch gegen Ulm gefahren. Solche komischen Dinge haben wir dann getan.
Also auch so ein bisschen Timo Becker-like, die nach ihrem eigenen Spiel dann runter in die Arena donnern und dann Schalke-Spiele gucken. Genau. Ne? Also da passt ja schon sehr gut zusammen. Aber jetzt ist der Timo ja zum Glück auch bei uns und der Finn ist auch bei uns. Und naja, aber trotzdem die Liebe zu Kiel bleibt.
Ja, also es war dann halt, ich stand ja dann auch direkt neben dem Gästeblock und kenne natürlich dann auch so den ein oder anderen Fangesang. Das war dann schon schwierig. Und meine Freundin hat mich dann immer so geschlagen. Also, du kannst da jetzt nicht mitsingen, das funktioniert nicht. Ich so, nein, mache ich auch nicht. Ich will ja auch, dass Schalke gewinnt heute. Ja. Aber es war halt schon irgendwie so komisch. Aber
durchaus sehr sympathischer Verein. Also auch von den Fans her. Man kann sich mit denen sehr gut unterhalten. Und die haben auch eine gute Einschätzung gehabt vorm Spiel, nach dem Spiel, wenn du so ein paar Leute gesprochen hast. Ja, also sehr sympathisch. Wie wird man denn Fahnenschwenker, wenn man jetzt das hört und sagt dann, boah, ich will auch mal die Fahne halten? Hast du da einen Tipp? Kannst du da sagen, gibt es da Ansprechpartner? Oder ist das tatsächlich ein ganz besonderes Privileg, wo man halt nur durch solche Gewinnspiele mal dahin kommen kann?
Also es ist wirklich ein sehr hohes Privileg, da mal gewesen zu sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ich schreibe mich auf die Liste und dann rufen die mich an, sondern ich hatte auch mal gefragt bei den Trommlern. Mhm. Das wollte ich meiner Cousine mal zum Geburtstag schenken und die haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Also wirklich nur, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt oder halt durch so ein Gewinnspiel. Also es ist wirklich ein hohes Privileg, da mal mitgemacht zu haben.
Ja, dann hast du ja wirklich was ganz Besonderes erlebt. Und dann auch noch eine besondere Sichtweise aufs Spiel. Zwar dann von der Südtribüne, aber nun gut. Wie warst du denn im Endeffekt dann drauf? Also gut, Kiel hat gewonnen, Schalke hat verloren. Gemischte Gefühle oder?
Ja, es hat sich auf jeden Fall nicht wie eine Niederlage bei mir angefühlt. Allein auch durch diese ganzen Glücksgefühle, die man von diesem Tag halt auch hatte. So, dieses Spiel ist so richtig an mir vorbeigegangen, weil ich so guckte irgendwann so, oh, wir haben schon 40. Minute, wo sind denn diese 40 Minuten hin? Weil das Drumherum halt an diesem Tag viel, viel krasser war als das Spiel überhaupt. Und jetzt tat die Niederlage dann halt auch nicht so weh.
Hast du noch irgendwie besondere Menschen getroffen, die man sonst vielleicht auch nicht so sieht?
Jetzt am Spielfeldrand selber?
Ja, genau.
Nee, dadurch, dass ich halt direkt da zu Süd gegangen bin. Ja. Wir haben uns ja kurz gesehen, sage ich mal. Dann in der Halbzeit läuft man dann ja auch in diesem Reportergraben rum. Da stand der Tillmann dann mit dem Blumenstrauß für die Susanne heißt sie, ne?
Ja. 200.000 genau. Mitglieder haben wir heute gar nicht im Podcast thematisiert. Aber das haben wir ja da im Schalke-Talk nach dem Spiel direkt gesagt. Ja. Schon Wahnsinn.
Da sind wir so kurz dran vorbeigelaufen. Aber sonst so hat Simon Terodde war ich sehr nah, weil der ja von Sky da war. Der war so 3-4 Meter ja nur von mir entfernt.
Hast du das Video gesehen, was der Simon gemacht hat für mich?
Ja, natürlich.
Ja, da war ich auch sehr begeistert. Ich habe ihn natürlich gefragt, weil, kurz zur Erklärung, meine Tochter ist auch ein großer Simon Terodde-Fan und durfte und konnte nicht am letzten Spiel von Simon Terodde hier auf Schalke dabei sein, weil sie verletzt war. Und da hat Simon ihr eine tolle Nachricht aufgenommen, ne? Schade, dass du nicht hier sein kannst und. Und als dann Simon jetzt wieder da war und eigentlich die Nelly Marie heute bei dem Spiel auch da sein wollte, aber wieder unterwegs war mit dem Rollkunstlauf, hat er ja auch eine Nachricht geschickt. Fand ich super.
Ja.
Super Typ.
Mega, mega lieb.
Super Typ.
Was ich noch beeindruckend fand, ich stand ja dann in der Süd und dann haben die, bevor das Spiel losging, hat dieses Schalke 04, also diesen Wechselgesang gemacht. Und das ist schon eine Wucht, wenn dir da auf einmal dieses Schalke von der Nordkurve entgegenknallt. Das
ist eine andere ist Akustik, ne, unten.
Ja. Also, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Und wenn du dann auf in der Mitte des Rasens stehst, dann hast du natürlich alles um dich herum. Und das ist dann auch manchmal, das ist manchmal zu viel. Da weißt du nicht, wo kommt das jetzt her? Oder das ist dann schon für mich zumindest überfordernd, um es mal so zu sagen. Da reagiere ich, glaube ich, ein bisschen empfindlich. Jetzt die große Frage, liebe Tine. Fährst du nach Magdeburg?
Ja, fahre ich.
Ja, dann haben wir doch schon ein Date. Und ja. wir werden uns, wir haben ja heute auch die Problematik angesprochen, Ost- und Westverein, ne? Es wird wieder wahrscheinlich Schmähgesänge geben, also wäre schön, wenn du deine Augen und Ohren dahingehend auch ein bisschen offen hältst und dass wir uns vielleicht auch noch über, nach dem Spiel über positive Dinge vielleicht auch unterhalten können, dass das vielleicht dann doch nicht so eskaliert, die ganze Sache.
Können wir gerne machen.
Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Habe ich dich vielleicht irgendwie irgendwas, was noch wichtig wäre als Fahnenschwenkerin des FC Schalke 04?
Auf jeden Fall jeder, der die Möglichkeit kriegt, auch wenn er Panik hatte, also ich hatte große Panik, sollte es auf jeden Fall machen, weil das ist wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis.
Ja, was meinst du, ob du jetzt angesprochen wärst, Tine, kannst du nicht da irgendwas machen? Kannst du nicht da irgendwie mich reinbringen? Ne? Ja, aber es ist ja schon nicht das Fahne schwenken, glaube ich, um das geht es ja gar nicht so direkt, aber diese Nähe, du bist ja direkt unten, ne? Und du bist vor den Spielern und das ist, glaube ich, dann schon für ein Otto Normal, Verbraucher, Fan, der quasi entweder überhaupt ins Stadion schafft oder auf der Tribüne steht, mal eine ganz andere Sichtweise und was Besonderes. Fall. Vielen lieben Dank. Ich würde jetzt wieder auf das Knöpfchen drücken, weil sonst haben wir heute wieder eine 2-Stunden-Sendung. Obwohl, einiges können wir ja wegschneiden, weil wir ja technische Probleme hatten am Anfang, also ein bisschen. Naja, bin ich gar nicht gewohnt. Aber bei uns läuft doch immer alles glatt. Tine, vielen Dank. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und freue mich drauf. Danke und Glück auf. Ich spiele auch dann sofort unseren Closer. Weiß nicht, ob du den hörst. Ich glaube, so Fragmente hörst du dann immer, ne? Und vielen Dank.
Gerne und Glück auf.